Max, wir müssen husten. Also ich muss
gerade Pipi.
Vielleicht muss ich husten, vielleicht muss ich auch niesen, diesem Podcast, weil diesmal bin ich krank. Weißt du noch, das letzte Mal haben wir direkt in deine Corona-Infektion rein gepodcastet.
Genau.
Und jetzt bin ich, also ich habe, glaube ich, kein Corona. Also jedenfalls sind die ganzen Tests, die ich alle mache, alle negativ. Und ich bin auch nicht, also es fühlt sich auch nicht wie Corona an. Also jedenfalls nicht wie meine einzige Corona-Infektion, die ich hatte, sondern auch tatsächlich einfach wie so ein Schnupfen. Und ich
die optimistische gleich, Formulierung, nicht die wie deine letzte Corona-Erkrankung, wie deine einzige Corona-Erkrankung.
Meine einzige Corona-Erkrankung, also bisher einzige. Wir aber jetzt bin ich ein bisschen krank und eventuell höre ich mich ein bisschen näselnd an und eventuell muss ich niesen und eventuell muss ich husten.
Kannst du mal deinen Pegel ein bisschen runterdrehen? Ich glaube, du übersteuerst ein wenig.
Okay, ich mache ein bisschen niedriger so. Ja.
Mache ich auch ein bisschen niedriger und mache stattdessen Mikrofon, Lautsprecher lauter, Kopfhörer lauter, so. Ach ja. Ja, ich kann ja noch mal ein bisschen Update geben. Also ja, ich habe tatsächlich dann in der Nacht, also ich habe dann noch so, ja, wir haben den Podcast beendet, ich habe dann noch alles schnell hochgeladen. Und Michi gesagt, so, da findest du alles und von da bin ich dann abgetaucht. Weil Diana so schlechte Erfahrungen hatte, habe ich halt so gedacht, okay, ich packe mich jetzt ins Bett und ich bleibe jetzt einfach so lange im Bett, bis es mir wieder deutlich besser geht. Das habe ich dann auch gemacht. Was dann aber glücklicherweise viel, viel schneller ging als bei Diana. Also ich war so anderthalb Tage ziemlich doll krank und danach konnte ich eigentlich schon im Groben und Ganzen wieder aufstehen. Aber es hat dann doch eine ganze Weile gedauert, bis es wirklich so, also ich war dann noch eine Woche zu Hause, also ich arbeite ja eh von zu Hause, aber habe dann auch eine Woche nicht gearbeitet, weil, also ich war anderthalb Wochen krankgeschrieben, aber die habe ich dann zum Glück gar nicht gebraucht. Und war so eine Woche lang. Also wesentlich harmloser als bei Diana, der es ja wirklich richtig dreckig ging. War okay.
Das ist echt immer so witzig, wie random diese Verläufe sind immer, ne?
Ja, das ist auch so, ich meine, ist auch recht mit Kolja zum Beispiel hat das gar nicht. Also der hat da irgendwie, war einen Tag so ein bisschen müde und am nächsten Tag hat er einen positiven Test gehabt und dann blieb der halt eine Woche lang, dieser positive Test. Aber ging es die ganze Zeit über super. Ist ja bei Kindern öfter so. Wobei jetzt aus seiner Klasse, hat jetzt ein guter Kumpel, der hat jetzt als letzter in der Klasse Corona. Und dem ging es schon, also nicht super schlecht, aber schon so mit Fieber und mehrere Tage und so. Keine Ahnung, ob das der Unterschied die Impfung macht, weil Kolja ist ja geimpft worden, das andere Kind nicht. Oder ob es einfach Zufall ist. Kann ja auch alles Zufall sein, was man nicht vorher. Prost.
Prost.
Auf jeden Fall geht es uns allen wieder gut. Haben auch so.
Und ihr seid jetzt auch durch irgendwie, ne? Also ich meine, jetzt klar könnt ihr euch jetzt immer noch anstecken, aber ich meine, dann wird es.
Das wird jetzt einfach da bleiben. Diese Krankheit wird jetzt einfach da bleiben. Das ist einfach, die wird uns jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre, vielleicht bis zum Rest unseres Lebens uns begleiten. Das ist jetzt einfach eine neue Krankheit, die da ist. Neulich habe ich erfahren, Klimawandel sorgt dafür, dass wir wahrscheinlich mehr neue Virusinfektionen haben werden. Ja. Weil Tiere aus ihren Heimatgebieten vertrieben werden und da dann plötzlich Lebensräume kreuzen mit anderen Tieren, mit denen sie es vorher nicht gekreuzt haben. Und dadurch dann quasi, dass dann Viren auf neue Tierarten überspringen können, bei denen sie bisher nicht waren und dass dann halt die Chancen wohl deutlich erhöht werden, dass es dann irgendwann auch auf Menschen kommt. Also Klimawandel, vielen Dank. Ja, yeah, noch eine geile Sache, die uns der Klimawandel bringt.
Ganz kurz leise. Kann man das hören?
Das Gewitter?
Ja, hier saust gerade der Wind an meinem Haus vorbei. Und also wir podcasten diesmal hinein in einen großen Sturm. Ne? Also ich irgendwie, viele Leute waren richtig beunruhigt wegen Unwetter heute.
Oh, ich habe vorhin auch vom Kachelmann-Wetter, so hat jemand, die haben ein Video gepostet, wo es so vor so einem Haus. Also da waren drei oder vier Bäume quasi, die hat's komplett entästet. Also wirklich so gewachsene, mehrere große Bäume, von denen komplett alles einfach auf der Straße auf den Autos lag.
Krass.
Ja. Aber Gott sei Dank hat die FDP dafür gesorgt, dass heute die Sprit, Preissubvention gekommen ist, damit alle weiterhin Auto fahren können, ohne sich Gedanken machen zu müssen.
Ja, ich muss auch mal sagen, ich finde es auch immer irgendwie ein bisschen blöd, wie halt immer irgendwie alle auf den Autofahrern rumhängen, hacken, ne? Irgendwie mit Tempolimit und dies und jenes. So sollen die Leute jetzt plötzlich langsamer Auto fahren wegen scheiß Klima, ja? Und aber noch nach wie vor Essensbilder hochladen, ne? Also das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht, ja? Also wenn ich mein 300 Gramm Rindfleischsteak aus Argentinien esse, ja, dann verkneife ich mir das Foto einfach, ja. Also ich verkneife es mir einfach, weil ich halt
das auch ist, das Klima, ist das einzige.
Genau.
Ich sag dir, diese Veganer, die immer ihre Möhren posten, das sind die schlimmsten.
Auf jeden Fall, ja. So, glauben halt jetzt irgendwie was gegen Klima zu, aber posten dann Bilder von ihrem Essen ins Internet, ja. Weißt du, was das an CO2 kostet, ja? Weißt du das?
Dieser Fehl, war das bewusst einfach, um von irgendwas anderen abzulenken, oder war das einfach pure Inkompetenz?
Das ist einfach Bullshit. Es ist einfach Bullshit.
Also wir reden davon.
Das ist einfach das Markenzeichen der FDP, das ist einfach Bullshit. So.
Aber irgendjemand
muss nicht irgendeinen Sinn drin sehen. Das ist halt wie bei den Republikanern.
Du meinst, das ist einfach Dummheit.
Nee, es ist egal. Es ist einfach Bullshit. Also im Sinne von, es gibt ja immer diesen,
irgendwas sagen.
Es gab ja mal diesen großartigen Essay on Bullshit von diesem Philosophen. Und der hat halt Bullshit als eine eigene Wahrheitskategorie neben Wahr und Lüge, also Wahrheit und Lüge irgendwie als dritte Kategorie eingeführt. Dem Bullshitter, der will, das ist nicht so, dass der Bullshitter lügen will, ja. Das ist nicht so, sondern es ist ihm einfach scheißegal, ja. Er redet einfach irgendwas vor sich her, ja. Weil es irgendwie gerade populär ist oder wie auch immer. Und der Wahrheitsgehalt einer Aussage hat für einen Bullshitter einfach keine Relevanz. So, ja. Das ist halt, was so Trump ausgemacht hat. Und das ist das, was die FDP ausmacht. Wahrheit spielt für sie einfach keine Rolle. Okay. Das ist einfach Bullshit.
Apropos und deswegen, Bullshit.
Das ist keine Kategorie. Ja? Also Wahrheit ist keine politische Kategorie, würde jetzt vielleicht Christian Lindner sagen.
Okay, oh Mann.
Ja, es ist einfach, und ich meine, der Punkt ist ja, was löst er damit aus? Ja? Es gibt halt einfach diese Autofraktion, die halt extrem ängstlich davor ist, dass diese ganzen Klimaschützer-Leute da irgendwie ihr Tempolimit und so weiter und so fort irgendwie einführen oder irgendwie Spritpreis zu teuer wird oder was weiß ich so. Und eigentlich gibt es für sie keine rationalen Argumente, wie sie ihre Position aufrechterhalten können. Aber solche Aussagen sind dann für die, umso dankbarer werden die dann aufgenommen, weil es halt irgendwie für sich auch eine Selbstrechtfertigung ist, mit der sie dann damit umgehen können, dass sie halt dumme Umweltschweine sind. Und dann können sie halt sagen, so, ja, nee, eigentlich ist das Problem, sind das die Essensfotos im Internet. So. Und ich
einfach nur, um irgendwas zu sagen, halt, um irgendwas, also geht ja gar nicht darum. Ich fand das, vorhin habe ich gerade einen Artikel retweetet vom Tagesspiegel, wo es darum ging, dass die CDU jetzt fordert, dass der Autoverkehr wieder an die Friedrichstraße zurückkommt. Ich muss sagen, ich bin, seitdem die Friedrichstraße autofrei ist, bin ich da nicht mehr lang gekommen, so richtig durch die Friedrichstraße, aber es ist halt, die Friedrichstraße ist gesperrt für den Autoverkehr. Da ist so halbherzig so ein bisschen Fußgängerzone draus gemacht worden und ein Fahrradweg durch. Und die CDU hat jetzt gefordert, nee, wir müssen, die Geschäfte stehen da schon alle leer, weil das Geschäft bricht zusammen. Und die Begründung ist, ja, früher, als da noch Autos fahren durften, die standen ja sowieso die ganze Zeit im Stau, da konnte man total sicher und bequem die Straße überqueren. Aber jetzt, wo auf diesen Fahrradwegen, die laut CDU ja keiner braucht, also selber Artikel, ständig Fahrradfahrer super schnell langfahren würden, kann man da ja gar nicht mehr sicher über die Straße gehen. Und das führt dann dazu, dass die Geschäfte pleite gehen. Also das Argument der CDU ist, wir wollen unseren Stau zurück. Das ist literally deren Argument jetzt inzwischen. Das geht ja definitiv in dieselbe Richtung. Also ich meine, geht's noch dümmer? Das will ich gerne mal sehen. Nee, diese Stadt, wir wollen keine Umgebungsstraße, weil durch den Stau ist es so gemütlich hier. Wenn der Verkehr fließen würde, dann wäre es hier, das wäre nicht mehr dasselbe. Dann könnte man nicht
weißt
mehr so
du noch früher, sicher, als Stau über die Autos geklettert sind, die im Stau standen, um über die Straße zu gehen. Das waren noch Zeiten. Da wollen wir jetzt wieder zurück.
Ja, und Leute mit Kinderwagen und so, die dann durch die Autos, die da dicht an dicht stehen. Das ist total entspannt, da über die Straße zu gehen. Das ist großartig. Viel besser als Ampeln. Die braucht man ja gar nicht mehr für die Fußgänger. Ja. Also das ist ja, ich keine Ahnung, was soll man da noch sagen? Also es ist halt einfach, es nimmt langsam absurde Züge an.
Ja, wir leben in Zeiten des totalen Bullshits irgendwie. Das merkt man einfach auch überall. Also es ist so.
Heute Morgen habe ich mal wieder einen Autofahrer angebrüllt. Ich bin nach Kreuzberg gefahren und bin die Danziger Straße runtergefahren, falls jemand kennt. Ich weiß gar nicht, wie die da heißt. Da heißt es wahrscheinlich gar nicht mehr Danziger. Und da ist, da haben sie irgendwie, als Corona kam, haben sie da so einen Pop-Up-Radweg aus dem, also es waren vorher drei Autospuren. Und ich kann ein Bild übrigens gerade, das steht gerade fest. Kannst du mich noch sehen?
Ich kann dich noch sehen, ja.
Okay, gut, dann fehlt nur das Bild. Gut. Das hat und genau, da haben sie aus den drei Spuren haben sie zwei Spuren gemacht und eine Spur ist so eine Fahrradspur quasi auch so improvisiert umgebaut worden. Das kann man übrigens gar nicht so einfach machen. Während man Straßen einfach überall hin bauen kann, muss man für Fahrradwege irgendeine Bedarfsmeldung machen. Also das darf jetzt nicht einfach sein, sondern muss erstmal eine Studie gemacht werden, ob denn da überhaupt Bedarf an einem Radweg besteht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darf man da keinen Radweg hinbauen. Das darf ja, also das ist sowieso erstaunlich. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass
da kommt man an die Umwelt, ja. Das ist doch auch eine versiegelte Fläche dann mit dem Fahrradweg.
Genau. Und zum Beispiel Straßen in Deutschland haben Tempo 50 zu haben, außer es gibt einen guten Grund. Und darum wird halt offensichtlich relativ regelmäßig gegen so 30er-Straßen und sowas geklagt von irgendwelchen Leuten, weil geht ja nicht. Weil und dann geben Richter in Recht so, ja, es gibt keinen hinreichend guten Grund, warum hier nur Tempo 30 ist. Ich nehme mal an, dass dann, wenn das irgendwie von der Schule ist oder sowas, dass sich das dann auch selbst erklärt. Aber ja. Genau, und da bin ich diese Straße lang gefahren auf diesem Pop-Up-Radweg und dann stand da mal wieder ein Autofahrer, der sich mal wieder da so draufgestellt hatte und ich blieb hinter dem stehen, weil halt in der linken Spur kamen Autos angerast, also ich konnte nicht überholen und musste dann halt stehen bleiben, blieb hinter dem stehen. Und der hat den Rückwärtsgang eingelegt und fängt plötzlich an, mich anzubrüllen, dass ich ihm nochmal aus dem Weg gehen soll. Und also wirklich so anzupöbeln, so, geh weg da, ich muss da lang fahren, rückwärts. Und das war so, bis dahin war ich noch relativ okay, harmlos. Und dann habe ich den einfach nur noch angebrüllt, den Typen. Und dann kam ein anderer Radfahrer vorbei und hat ihm nochmal so, der Mann ist zwar unhöflich, aber hat recht. Das finde ich ganz großartig. Aber das ist dieses Selbstverständnis, mit dem Autofahrer Flächen für sich beanspruchen. Das finde ich immer wieder beeindruckend. So dieses, also wirklich, das ist, dass du gerade auf dem Fahrradweg stehst und parkst und da fröhlich so, das ist ja schon schlimm genug, aber dass du dann selbst auf dem Fahrradweg noch, oder eben wenn Leute auf Fahrradstraßen, also hat das jemand auf Twitter geschrieben, die ist auf einer sind zwei Leute auf einer Fahrradstraße nebeneinander hergefahren, kommt ein Auto von hinten an und fährt über einen Haufen. Also es ist niemand was passiert, aber hat die wohl angefahren. Und dann kommt die Polizei und begründet ja, die haben mich provoziert, indem sie da nebeneinander gefahren sind. Auf einer Fahrradstraße, wo Autos nicht langfahren dürfen eigentlich. Und das ist so weit weg von hier. Also das finde ich echt immer wieder beeindruckend.
Ja, es ist einfach, ich glaube, das hat sich, ich meine, das ist so kulturell tief verankert, dass die Straßen für Autos da sind und alle anderen sind sozusagen Gäste.
Ja? Das ist ja faktisch auch so. Ich meine, wir haben, also ich finde das auch in den Begrifflichkeiten, finde ich das so krass. Also zum Beispiel an dem Fahrradstraßenschild steht unten ein Schild dran, Anlieger frei. Das heißt aber nicht, dass man da als Fahrradfahrer nicht durch darf, wenn man, oder als Fußgänger nicht durch darf, sondern das heißt, anliegende Autofahrer frei. Aber das ist selbstverständlich gegeben in dem Schild, wenn da nicht weiter steht, wer das ist, dann sind das Autofahrer. Ein anderes Ding finde ich, dass die Polizei ja regelmäßig erklärt, wenn Autos auf dem Fußgängerweg fahren, parken. Nee, für ruhenden Verkehr sind wir nicht zuständig. Also wenn du da mit deinem Kinderwagen nicht mehr durchkommst, ist das ruhender Verkehr, weil solange da kein Auto fährt, ist ja kein, finde ich ja kein Straßenverkehr statt. So richtig aufgefallen ist das mal, da habe ich von Tom Scott heißt der, das ist so ein YouTuber, so ein Video gesehen. Und der hat so ein Video gemacht über die, über einen Fahrstuhl, der horizontal geht. Also es ist so ein, das ist irgendwie so ein Fahrstuhlkonzept. Furchtbar, furchtbar kompliziert. Und es wird halt gemacht, also es ist quasi, das war eine Eisenbahnbrücke, damit die Fußgänger aufs Gleis draufkommen und dann wird halt.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ein horizontaler Fahrstuhl ist doch eigentlich eine Straßenbahn.
Ja, du steigst an einer Seite ein, dann fährt's senkrecht hoch, geht oben horizontal und fährt auf der anderen Seite wieder runter. So funktioniert der halt. Und dann hat er halt ein Interview gemacht mit dem Erfinder von dem Ding, irgend so ein alter Fahrstuhlbauer. Und dann hat der Fahrstuhlbauer so gesagt, ja, also ich hatte die Idee, also das war ein Deutscher, natürlich, wer sollte sonst einen horizontalen Fahrstuhl bauen? Und dann hast du halt, und unten waren Untertitel auf Englisch eingeblendet. Und dann, ja, und dann hatte ich diese Idee, weil bei uns vorm Werk, da war so eine Straße und da sind Fußgänger rübergegangen. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass jedes Mal der Verkehr aufgehalten wird, bloß weil hier so ein paar Fußgänger rübergehen. Und er hat nicht gesagt, der Autoverkehr wird aufgehalten, sondern der Verkehr aufgehalten. Und das ist die Denke. Das ist die Denkweise, die sehr tief in diesem Land verankert ist. Wenn du nicht im Auto sitzt, dann ist es Spaß. Alles, was, wenn du zur Arbeit bist, dann sitzt du gefälligst im Auto. Leute, die im Fahrrad zur Arbeit fahren, existiert nicht. Zur Arbeit laufen, das existiert auch nicht. Fahrradfahren ist Wochenendvergnügen, das macht man dann vielleicht mal so ein bisschen rumfahren, aber das ist alles Spielzeug. Das Wichtige ist das Autofahren, das hat eigentlich immer Priorität. Und dass sich das jetzt so nach und nach ein ganz klein wenig ändert, hier und da, das löst unfassbare Aggressionen aus. Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie selbstverständlich das ist. Und das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob das Autofahren bewusst ist, aber und ich meine, ich bin ja selber auch oft genug Autofahrer und man wechselt ja dann so ein bisschen die Perspektiven und man wird, also so dieses, oh, hier stehen schon so viele, dann stelle ich mich mal mit dazu, dieses Herdendenken, das kenne ich ja von mir genauso, so dieses, wenn dann irgendwo, hey, das ist ein Halteverbot, aber da stehen schon ganz schön viele, dann stelle ich mich mal dazu, trotz Halteverbot. Und was ich dann halt krass finde, wenn dann halt ein Autofahrer und ein Radfahrer, also zum Beispiel habe ich das irgendwann mal erlebt, da ist ein, ich weiß nicht, was der Radfahrer gemacht hat, ob also berechtigt war es nicht, in keinem Fall. Da hat halt einfach ein Autofahrer, also ist halt sehr schnell an einem Radfahrer vorbei und hat den sehr aggressiv geschnitten. Und das ist halt, und für den Autofahrer ist das nichts. Der hat im Zweifelsfall einen Kratzer im Blech. Und für den Radfahrer ist das im Zweifelsfall der Tod. Und ich weiß nicht,
wow, hier wackelt gerade die Tür.
Ah, oben. Es ist nicht wegen Gewitter, sondern es ist wegen Kindern, die oben rumhopsen. und das halt dieses komplette Machtungleichgewicht. Und ich glaube, vielen ist das nicht bewusst. Und ich glaube, einigen ist es umso bewusster. Und es gibt welche, die setzen das ganz gezielt ein. Die wissen halt, wenn ich hier nur auch mal mit dem Lenkrad so ein bisschen so mache, bist du tot. Und das ist halt, in dem Moment ist das Auto eine Waffe. Und ich habe das Gefühl, dass das auch null berücksichtigt wird in irgendwelche. Also dieses, dass man, ja, warum machen die jetzt für die Autos hier abgetrennte Radwege? Ja, weil regelmäßig Autos einfach mal von der Straße schießen, gar nicht aufpassen und schon sind Radfahrer tot. Und das, diese Diskrepanz, die existiert auch nicht in der Straßenverkehr. Ja, gegenseitige Rücksichtnahme. Aber es ist halt.
Also in ich sag mal so, bei Verkehrsunfällen gibt es schon eine ungleiche Verteilung von Schuld und dass der Autofahrer hat bei so einem Unfall immer einen größeren Teil der Schuld als ein Radfahrer, egal wie die sonstige Situation ist, weil der Autofahrer als der Stärkere sozusagen die Verpflichtung hat. Auf den Rest. Es gibt ein paar, sag ich mal, Bereiche, wo das eine Rolle spielt, gerade so bei der Bewertung von Unfallschuld. Aber ja, ansonsten ist es halt das typische when you're accustomed to privilege, equality feels like oppression, ne? Also.
Genau, genau. Und da habe ich neulich auch so ein YouTube-Video gesehen vom Guardian, das hat mir jemand zugeschickt. Da ging es halt auch um diese Psychologie und da ging es sehr stark darum, dass war halt die Statistik für ein Jahr und in dem Jahr sind 450 Leute gestorben durch Autoverkehr, also Fußgänger im Straßenverkehr, Fußgänger sind von Autos getötet worden und zwei Fußgänger sind gestorben, weil sie von Radfahrern geschnitten worden sind oder halt angefahren sind. Und aber einer von diesen beiden Fahrradfällen hat so viel Presse erregt, so viel Aufmerksamkeit, dass direkt eine Woche später das Gesetz geändert worden ist und härtere Strafen für Radfahrer gemacht worden sind. Wohingegen das viel offensichtlich viel größere Problem halt ganz klar die Autos sind. Und aber dass ein Fußgänger vom Auto überfahren wird, ist so selbstverständlich, so normal, dass es halt keinerlei Aufmerksamkeit erregt. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum viele Leute glauben, dass Radfahrer so viel sich nie an die Regeln halten würden und so viel aggressiver sind und diese Kampfradler und so, das sind ja regelrecht solche Begriffe, die halt mit der Realität nichts zu tun haben, weil schon allein, weil ich nicht sterben möchte, wenn ich mit dem Rad irgendwo hinfahre, wenn ich an einer großen Straße lang fahre, dann ist im Zweifelsfall mein Leben, dann bin ich tot, falls da was schief geht. Und also die Gefahr hat ein Autofahrer nicht. Und,
ich bin bekennender Kampfradler. ich sag mal ja, so. Ja. Also es ist schon so, dass man sich als Fahrradfahrer doch schon mal eher über die eine oder andere Verkehrsregel hinwegsetzt. Man kann
sich natürlich. Weiß nicht, wie selbstverständlich Autofahrer sich über Verkehrsregeln hinwegsetzen.
Ja, ich weiß das auch. Ich sag mal so, es gibt bestimmte Regeln, gegen die Radfahrer selten verstoßen, zum Beispiel Geschwindigkeitsübertretung.
Ja.
was Autofahrer sehr, sehr häufig machen. Aber beispielsweise eine rote Ampel überfahren ist, glaube ich, für einen Radfahrer in Berlin sehr viel mehr ein Alltag als für Autofahrer.
Darum ging es auch in
diesem Radio-Video.
Darum ging es auch in diesem Guardian-Video, weil der hat halt einen Polizisten interviewt und der meinte halt, naja, wenn ein Radfahrer eine rote Ampel überfährt, da passiert auch nichts Schlimmes.
Ja, eben.
Ich meine,
selbst zur Gefahr, ne? Also,
naja, und er bringt sich vielleicht ein bisschen in Gefahr, aber das ist ja auch eine ganz andere Situation. Wenn in einem Auto sitzt du halt weiter hinten, weil du noch die lange Motorhaube davor hast, du sitzt weit unten, du kannst eigentlich nichts sehen, darum bist du auf diese dumme Ampel angewiesen, alle um dich rum sind furchtbar schnell. Als Radfahrer bist du weit oben, du kannst über die ganzen Autos meistens relativ gut hinwegsehen, du kannst die Straße schon viel besser einsetzen, du hast eine viel, viel bessere Einschätzung dafür. Das hat mir mein Fahrlehrer irgendwann mal erklärt, gar nicht in Bezug auf Radfahrer, sondern in Bezug auf Motorradfahrer. Weil der meinte nämlich, dass viele, viele Fahrlehrer sitzen im Auto hinter einem Motorradfahrer bei der Fahrschule und können einfach nicht sehen, was der Motorradfahrer da weiter oben sieht. Der Motorradfahrer hat eine viel bessere Sicht logischerweise als ein Autofahrer. Und das gleiche gilt für einen Radfahrer. Insofern finde ich so dieses rot über eine Ampel fahren ist als Autofahrer quasi ein sehr sehr schlimmes Delikt, finde ich durchaus zu Recht. Aber als Radfahrer ist das halt wesentlich harmloser. Und ich finde das auch, also ich glaube, wenn es keine Autos gäbe, gäbe es keine Ampeln, dann bräuchten wir einfach keine. Weil das, also ich sage nicht, dass es nicht Arschlöcher auf Fahrrädern gibt, das ist gar keine Frage, natürlich gibt es die. Aber so im Großen und Ganzen, man ist mit dem Fahrrad viel langsamer unterwegs, man ist selber viel, viel stärker gefährdet, man kann selber viel, viel schneller anhalten. Und ich habe auch einen viel besseren Überblick, wenn ich irgendwo langsam langfahre, dass ich gerade niemand über die Füße fahre, was ja als Autofahrer, ich meine, wie viele Autofahrer sind offensichtlich komplett unfähig, die Breite ihres Autos einzuschätzen. Weil entweder schätzen sie es viel zu breit ein und halten viel zu viel Abstand oder sie schätzen es viel zu schmal ein und fahren in die Gegenspur rüber. Das sieht man auf der Autobahn. Ich bin da immer wieder beeindruckt, wie es Autos dann schaffen, so halb in eine andere Spur rüber zu hängen, weil sie offensichtlich nicht wissen, wie breit ihre Karre ist. Und das sind halt, du hast einen viel besseren Überblick und darum finde ich das.
Ja, keine Frage. Aber es ist schon so, dass, also zumindest kann ich das für mich behaupten, dass Verkehrsregeln für mich eher so Empfehlungen sind und dass ansonsten mein Sicherheitskonzept wenig damit zu tun hat, was die Verkehrsregeln sagen, sondern dass ich halt versuche, so zu fahren, dass ich mich nicht in Gefahr bringe, indem ich in erster Linie versuche, von allen Autofahrern unterwegs zu gesehen zu werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, also mein Trick ist einfach, immer sicherzustellen, dass ich gesehen werde von Autofahrern. Und das Einzige, wo ich dann noch sozusagen Unsicherheit habe, ist, vielleicht will der mich wirklich umbringen.
Das geht. Also, du siehst, genau. Du erlebst Fälle, es werden zum Glück, du erlebst so Fälle von Dummheit, also wie oft, das ist deutlich besser geworden in Berlin, glaube ich, weil es einfach viel mehr Radfahrer gibt und Autofahrer das auch viel mehr gewohnt sind. Aber wie oft es mir früher passiert ist, dass jemand rechts abgebogen ist und ohne zu gucken, ob da auf dem Radweg noch ein Radfahrer kommt. Das ist mir schon lange Zeit nicht mehr passiert. Das ist mir vor ein paar Jahren.
Das passiert mir ab und zu noch.
Also mir ist es tatsächlich.
Es gibt bestimmte Stellen, wo das noch irgendwie relativ häufig passiert, weil das irgendwie komische Verkehrsführung ist und so. Und
dann
muss ich manches Mal richtig in die Eisen gehen. Also.
Was ich öfters mal erlebe, das habe ich heute wieder erlebt, da fährt jemand so rückwärts aus einer Einfahrt drauf, fängt an auf dem, also ist kurz davor auf dem Radweg drauf und bleibt nicht stehen, sondern rollt so langsam weiter, wo ich nicht weiß, so, guckst du jetzt auf den Straßen, also auf den Autoverkehr, auf den Straßenverkehr, siehst du, wollte ich gerade sagen, ich war auch Straßenverkehr. Guckst du auf den Autoverkehr, ob da was kommt und übersiehst mich komplett? Weil das passiert ja regelmäßig mal, dass du als Radfahrer
komplett übersehen. Nee, du bist einfach egal. Du bist einfach egal.
Naja, der will auch keine Beule hinten drin haben und den Stress, dass er jetzt einen toten Radfahrer entfernen lassen muss. Ich glaube, egal bin ich da nicht, aber ich weiß noch aus der Fahrschule, da ist es mir mal krass passiert, dass ich tatsächlich einfach. Da war ich in einem Kreisverkehr relativ ungeübt. Ich habe wenig Erfahrung, stressige Situation. Halt, wann kann ich in den Kreisverkehr rein? Radfahrer komplett übersehen. Der war direkt vor mir. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ich will gar nicht sagen, also so, das kann ja auch passieren, dass der, also ich will gar nicht automatisch was Schlechtes unterstellen. Ich neige in der Situation neige ich schon sehr dazu, den Leuten was Schlechtes zu unterstellen. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Aber es ist im Endeffekt kann es mir wurscht sein, ob ich tot bin, weil der nicht aufgepasst hat oder weil er was Böses wollte. Also das ist, oder verletzt bin. Und darum, wenn man im Auto ist und man sieht einen Radfahrer und man will den durchlassen, dann ist es auch in deinem Interesse, dass du einfach kurz anhältst und dem Radfahrer so klar wie möglich machst, dass du ihm seine Vorfahrt gewährst. Weil solange ich nicht hundertprozentig weiß, weil wie oft passiert es, dass dann halt ein Autofahrer dich einfach nicht sieht oder nicht sehen will, und dann trotzdem noch kurz vor dir reinschießt. Ich finde es krass, wie viele, ich meine, seit 2 Jahren oder sowas gilt jetzt Mindestabstand zum Radfahrer 1,5 Meter in geschlossenen Ortschaften, außerhalb von geschlossenen Ortschaften 2 Meter. Ich kann die Male, an denen sich Leute, also ich fahre durch eine Fahrradstraße und jemand fährt ohne Not deutlich näher an mir vorbei. So dass Leute nicht mal, du musst einfach, wenn du mit dem Auto einen Radfahrer überhältst, musst du einfach in die andere Spur rüber. Ist halt, als ob du einen Traktor überholst. Ist halt so. So sind die Gesetze. Weil die Gefahr, dass ich mitgesaugt werde als Radfahrer, die Gefahr, dass ich einen Daumen in dem Moment irgendwie was passiert, ich einen Schreck kriege, deinen Spiegel abkriege, was auch immer, halt so hoch ist und ich dann tot bin. Und darum musst du halt viel Abstand halten. Das kriegen 95% der Autofahrer, kriegen das nicht auf die Reihe. Und das sind dann die sich darüber aber beschweren, dass so ein ich habe neulich erst gesehen, dass da so ein Radfahrer bei Rot gefahren ist, während ich da mit 150 30 Zentimeter Abstand an ihm vorbeigefahren sind. Und das ist, das finde ich ja. Ich würde mich nicht als Kampfradler bezeichnen. Ich werde dann schon gerne auch mal aggressiv und ich sehe dann auch nicht ein, warum ich da freundlich bleiben soll, weil, sorry, du gefährdest mein Leben. Ich probiere, also
ich habe einmal bin ich mit dem Fahrrad gefahren, da bin ich echt auch sauer gewesen. Wollte ich so gerade ausfahren und da halt auch ein Rechtsabbieger, der mich fast umgenietet hat. Der kam mir so nah, dass ich ihm tatsächlich auf die Autohaube geknallt habe.
Und die werden dann sauber, die werden dann wütend.
Ja, und das war aber so ein Knall, der hat sich richtig doll erschrocken, ne?
Ja.
Der hat sich richtig doll erschrocken, ist dann auch voll in die Bremsen gegangen. Und ich habe sozusagen dann auch meine Vorfahrt nutzen können, ne? Aber im Endeffekt, habe ich dem, das da bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich halt so durch diesen lauten Schlag, konnte gar nicht richtig reagieren. Genau, doch, er ist dann nicht mehr abgebogen, sondern ist dann hinter mir her und hat mich dann so beschimpft.
Ja, geil.
Kommt ja auch immer davor, immer vor.
Total. Ja.
Genau.
Also, so dieses, kommst du dazu, mein Auto anzufassen, während ich probiere, dich umzubringen?
Wie kannst du es wagen, dich nicht von mir umfahren zu lassen?
Ja.
Also es ist, ja, egal. Ich habe schon solche Situationen auch erlebt. Das war schon irgendwie ganz lustig. Also vor allem, wenn so die Autofahrer dann ihren cholerischen kriegen und dann halt irgendwie wild hinter einem herfahren. So.
Oder muss ja, man das halt irgendwie ist, also wo man dann auch, das hatte ich, das ist länger her, da bin ich mal mit Diana unterwegs gewesen, da sind wir halt auf einer, ich fahre mit dem Fahrrad nicht am rechten Rand, weil ich fahre auf der Mitte der Spur. Zum einen ist das der Ort, wo ich hingehöre, das ist meine Spur. Das zweite ist, wenn mich jemand überholt und beschließt, vorher wieder rechts rüber zu fahren, habe ich halt noch ein bisschen Abstand. Wenn ich von vornherein rechts war, ganz am rechten Rand, dann habe ich keinen Fluchtraum mehr, wo ich noch hin kann. Darum, und wenn die Straße eh so schmal ist, dass der mich nicht sicher überfahren kann, dann muss er halt warten. Und das habe ich mal gemacht.
Du bist auch sichtbarer, ne? Du bist auch sichtbar. Ja. Es gibt halt so diese ängstlichen Radfahrer, die dann halt immer ganz weit rechts fahren und sich möglichst so klein machen wollen und so. Und das ist, sicherheitsmäßig ist das total kontraproduktiv. Mach dich so breit und so breit wie möglich, mach dich so sichtbar wie möglich. Und wenn die Autofahrer was von dir wollen, dann müssen sie auf dich reagieren und du nicht irgendwie präventiv auf die Autofahrer schon. Ne? Also das ist nicht nur nicht verkehrssicher, genau, sondern es ist auch einfach komplett unsicher.
Ich habe ein Nabendynamo, das sind so Dynamos, die in der Narbe eingebaut werden. Ich weiß nicht, warum die nicht Pflicht sind, weil diese kleinen Dynamo-Dinger, die dann oben irgendwo am Reifen schrubbeln und dann fährt man ganz langsam und das Licht geht nicht richtig an. Diese Nabendynamos, die sind mittendrin, die merkt man quasi gar nicht, wenn man fährt. Also die verbrauchen so wenig Kraft. Ich habe seit 5 Jahren das Licht nicht mehr ausgeschaltet. Ich fahre immer mit Licht, weil es gibt mir halt ein bisschen mehr Sicherheit. Bei Autos ist das auch ganz normal heutzutage, dass die immer mit Licht fahren. Warum auch immer? Wahrscheinlich damit man ihre Sichtbarkeit erhöht auf Kosten der anderen Verkehrsteilnehmer. Also das ist auch so eine Unsitte, ehrlich gesagt, finde ich, dass warum Autos immer mit Licht fahren müssen, weil Autos übersieht man nicht, da besteht keine Gefahr. Und genau, und was mir damals irgendwie passiert ist, diese Geschichte, das war an der Gneisenaustraße, Gneisenaubrücke, da war halt hinter mir irgendwie so ein Auto, so ein Lieferwagen. Ich würde sagen, da war ein Handwerker drin, ne? Und die sind dann halt hinter mir her und haben dann angefangen zu hüpen aggressiv, weil, oh Gott, ich komme ja 20 Sekunden später, wohin auch immer ich will. Und dann sind die bei der ersten Gelegenheit, wo es ging, natürlich viel zu schnell an mir vorbeigefahren und haben sich dann irgendwie 100 Meter weiter vorne quer auf die Straße gestellt und stiegen aus und wollten mich offensichtlich zusammenschlagen. Für die Frechheit, am Verkehr teilnehmen zu wollen, weil ich diese Unverschämtheit besessen habe, als ein unwürdiger Radfahrer in ihrem heiligen Viertakter-Imperium in Frage zu stellen. Und da war Diana dabei und die hat das war sehr beeindruckend, die hat die angebrüllt. So wirklich so einmal so komplett kontextlos einfach zusammengeschissen, dass die eingestiegen sind und schnell weggefahren sind. Die hatten dramatisch mehr Schiss vor ihr als vor mir. Ich glaube, sie wollten keine Frau schlagen. Ja, aber das ist halt so dieses ganz, also so dieses überhaupt auch komplett unreflektiert. Da ist jemand auf dem Fahrrad und der fällt nicht tot um in dem Moment, in dem ich an ihm vorbei will. Der kriegt jetzt auf die Fresse. Was fällt dem ein?
Ich glaube, das ist aber wirklich so ein soziopsychologischer Mechanismus, dass wenn Leute das Gefühl, sag ich mal, gar nicht so das Bewusste, aber doch unbewusst schon eingepreiste Status haben und dann jemand mit einem aus ihrer Sicht niedrigeren Status es wagt, auf Augenhöhe zu agieren, dass das wahnsinnige Aggressionen auslöst. Also ich glaube, da gibt es, ich weiß nicht, ob es da schon, da gibt es bestimmt auch Forschung zu, aber das sieht man ja auch immer wieder. Und ein Großteil auch zum Beispiel der Misogynie und anderer auch so Hate Crimes und so, ist, glaube ich, auch relativ gut dadurch erklärbar, dass halt da wirklich auch so tatsächlich so richtig psychosoziale Reaktionen ausgelöst werden, wenn jemand, von dem du eigentlich das Gefühl hast, dass er gesellschaftlich unter dir stehen sollte, plötzlich aufmuckt, ja?
Ja.
Das ist,
ja. Ich glaube, das und noch darüber hinaus, also was ich, das ist ja eine Machtmaschine, so ein Auto. Und Macht macht ja was mit dir. Das ist ja, in dem Moment hast du ja mehr Macht. Und das ist ja so, dass so ein Auto ist ja ein Teil von dir in dem Moment. Ich finde das, ich mache ja relativ viel so VR mit so Oculus Quest und sowas. Und die haben auch Handtracking. Und da gibt's so, und da gibt's ja auch, du bist plötzlich, du guckst, du gehst in diese virtuelle Welt und guckst auf deine Hände und die sehen komplett anders aus. Und die sind, du hast halt irgendwelche Krakenarme als Hände und du denkst, ah ja, das sind meine Hände. Das ist halt, es macht Snap in deinem Kopf und die bewegen sich so wie deine Hände und damit sind das deine Hände. Und im Auto ist das natürlich das Gleiche. Du bist ja nicht, ist ja nicht, dass du in einem Auto fährst, sondern du bist ja in dem Moment das Auto.
Das genau. Ist ja auch, also das von der ganzen. Das nennt man tatsächlich mentales Modell, ne? Also wenn du sozusagen etwas steuerst, ja, dann hast du ein mentales Modell von dir, das dem Gesteuerten entspricht.
Super. Danke. Und Autos sind ja auch vom Design her, die sehen ja auch aggressiv aus. Das ist ja ein stehender Begriff, ein aggressives Design. Und das ist ja was die Leute wollen. Die Leute wollen ja, also die Autos haben Gesichter, eben diese Scheinwerfer. Autos mit 3 Scheinwerfern haben nie funktioniert. Autos mit 2 Scheinwerfern funktionieren fantastisch. Warum ist das so? Weil Menschen 2 Augen haben und alle Tiere 2 Augen. Und die sehen halt aggressiv aus. Und die Leute wollen Autos haben, die aggressiv aussehen. Nicht Autos, die freundlich aussehen. Warum wollen sie Autos haben, die aggressiv aussehen? Weil sie als aggressiv wahrgenommen werden wollen. Und dann sind sie halt auch aggressiv. Also sie verhalten sich auch so, wie ihr Auto aussieht, glaube ich, ein Stück weit. Und das ist ja, dass dieses Spielchen, ich weiß auch nicht so richtig, was man dagegen machen soll, aber das wird komplett ausgeblendet. Wir tun immer so, wenn immer wir über Autos diskutieren, tun wir immer so als, ja, das sind ja alles nur arme Leute und die müssen ganz dringend zur Arbeit und die kommen sonst gar nicht zur Arbeit. Hier in Berlin sind 90% aller Fahrten, würde ich schätzen, pure Faulheit. Das ist, du könntest genauso gut in einem
Berlin
anderen
Verkehr. Berlin arbeitet ja auch keiner.
In Berlin arbeitet eh keiner. Wo sollten wir denn mit dem Auto hinfahren? Wie sollten wir denn mit dem Auto zur Arbeit fahren?
Zur Kneipe. Einsaufen.
Weil vor ein paar Tagen habe ich mich mit einem ehemaligen Kollegen getroffen und wir waren, ich weiß nicht wie weit, weil ich weiß nicht, wo er wohnt, aber es können nur 2-3 Straßen von seinem Haus entfernt gewesen sein. Und er meinte so, ja, ich kenne mich hier so schlecht aus. Ich fahre hier eigentlich immer nur mit dem Auto rum. Aber ich dann so dachte, so zu ihm gesagt hat, get a bike. Also wirklich so, also ich meine, der wohnt in irgendwie in einer schönen Ecke von Friedrichshain, wo fantastisch man draußen gehen kann. Ich finde so dieses, ja, ich finde es so, und das ist, und Auto ist ein reines, also ich meine, das ist ja auch so, wenn Leute sagen, Autofahren macht Spaß, und das ist ja, ja, ist okay, aber ich bin nicht, wir sind nicht dafür da, eure Spaßinfrastruktur zu finanzieren. Es geht nicht darum, wenn ihr Spaß mit dem Auto haben wollt, dann fahrt auf den Nürburgring. Dann gebt dafür Geld aus, schließt eine Versicherung ab, dann fahrt eure Karre zu Schrott oder lasst es, mir egal, und dann könnt ihr Spaß haben. Meinetwegen. Und wenn ihr ins Krankenhaus kommt, meinetwegen zahlen wir es auch über die Krankenkasse. Aber warum soll der Staat für Milliarden Autobahnen finanzieren, damit ihr euren Spaß habt? Und das finde ich ja auch das Krasse an dieser Diskussion, ist so, ja, das ist ja so eine rein emotionale, die Diskussion über das Tempolimit ist ja so eine rein emotionale Diskussion, wobei es gibt kein Argument fürs Rasen oder gegens Tempolimit, das nicht rein emotional ist. Also es ist, die Leute, die den anderen vorwerfen, rein emotional zu sein, sind rein emotional. Sie wollen einfach schnell fahren, weil es ihnen ein bisschen mehr Spaß macht. Und es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie nennenswert früher ankommen würde. Das sind ja Minuten, um es dies nachher geht. Und ja, keine Ahnung, wie man da rauskommt. Ich finde das, was ich allerdings tendenziell positiv finde, also der Fahrradverkehr in Berlin nimmt massiv zu. Manchmal hat man ja das Gefühl, dass die Stadtregierung, der Senat eigentlich dagegen wäre, dass der Verkehr so zunimmt. Ich glaube, mittlerweile haben sie sich ihrem Schicksal gefügt und akzeptieren das einfach. Hier mit diesem berühmten, wir sind ja nicht Bullabü, also andere Städte sind da viel, viel weiter natürlich als Berlin, aber es wird quasi erzwungen. Ach, was ich auch noch sagen würde, als Autofahrer sollte man doch froh sein. Also ich meine, wenn Autofahrer der Meinung sind, dass man mehr in Autoinfrastruktur investieren sollte und weniger in öffentlichen Nahverkehr, egal wie viele Straßen du hast, egal wie viel, du wirst immer im Stau stehen. Die einzige Chance, die du hast, als Autofahrer nicht ständig im Stau zu stehen, ist, wenn alle außer dir mit dem Rad oder mit den Öffentlichen fahren. Je geiler die Fahrradinfrastruktur ist, je geiler der ÖPNV ist, desto besser wird es für die Autofahrer. Automatisch. Und aber so weit wird halt nicht gedacht, sondern wird, hier wird für 100.000 Euro ein neuer Radweg gebaut. Die 100.000 Euro hätten auch in eine neue Leitplanke investiert werden können. Das hätte ich besser gefunden, weil ich rase gern. Oh, Stau. Und ja, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Egal. Ach so, ja, und in Berlin wird das so sehr, sehr schleppend besser. Aber das zum Beispiel auch Lieferverkehr findet jetzt relativ viel in Berlin, habe ich festgestellt, so von UPS und so gibt es so Lieferfahrräder, das sind keine Trucks. Das sind so Lieferfahrräder, die so aussehen wie, ich weiß nicht, ob man das außerhalb von, also von vielen Gebieten kennt man das vielleicht noch nicht. Das sind halt so geschlossene Fahrräder, Elektrofahrräder, wo hinten eine geschlossene, wie so bei so einem Truck, also ein Fahrradtruck.
So ein quasi. Kasten,
so ein Kastenwagen hinten. Auf dem Fahrrad hinten drauf. Und die sieht man immer mehr. Und ich glaube, die sind auch wesentlich schneller unterwegs, weil die müssen nicht ständig Parkplätze suchen, die blockieren nicht ständig die Straßen, die können halt auf dem Fahrrad, auf dem Fußgängerweg lang fahren und so. Und sollten sie vielleicht nicht, aber machen sie dann doch manchmal. Was ich bis zu einem gewissen Grad auch bei so fahrradartigen Dingern noch akzeptabel finde. Und also da, und wie viele hier im Prenzlauer Berg, wie viele Leute ihre Kinder inzwischen im Lastenrad zur Schule bringen und nicht im SUV, also sind immer noch viel zu viele im SUV, aber es sind schon auch viele dabei, die es tatsächlich im Lastenrad Kinder transportieren. Es geht voran.
Es passiert was.
Ja. Es passiert viel zu wenig, aber es passiert was.
Und irgendwann muss ich sogar Giffey beugen und die Fahrradfreunde.
Niemals! You can pry my BMW X5 out of my cold dead hand.
Aber was man viel häufiger sieht jetzt in Sachen Autos, ne, ist, sind ja auch Teslas.
Oh Gott, was machst du denn jetzt für eine Überleitung? Geht's?
Ja,
geht's? Hey, ich habe keine Ahnung, wovon
jetzt als nächstes geht. War ja immer auch gedacht als die große Automarke, die den gesamten Elektroverkehr einbringen will. Aber jetzt ist die Tesla-Aktie um fast 10% in einem Tag gekracht.
Weil?
Das ist eine gute Frage.
Heute sind viele Aktien gekracht, muss man auch sagen.
Genau, also das ist, glaube ich, also so insgesamt gibt es ja momentan sozusagen so ein Tech Beer Market, wie man so schön sagt. Also nicht Bier wie Bier, sondern wie Bär, ein Bärenmarkt, ja, eine Bärenmarke.
Ja, Bear Market.
Beer Market. Ja, also,
nee, nicht Bier.
Bear Market. Nee, die Bier.
Ich glaube, Bär wird Bär ausgesprochen.
Ich dachte Bier. Naja, egal.
Wie ist das
jetzt? EA wird doch immer I gesprochen. Naja. Aber manchmal so, manchmal so.
Außer wenn es nicht so gesprochen wird. Ich meine, Sprachen ist doch nicht so, dass es da irgendwelche Regeln gäbe. Also,
ja, egal. Auf jeden Fall ist es ein Bärenmarke. Und,
Bärenmarke?
Und das aber eine andere Sache ist halt tatsächlich. Elon Musk, der jetzt
wer ist das halt? Nie gehört den Namen.
Ja, das ist ein ganz.
Also so ein ich würde gern mal einen Blick in das Paralleluniversum werfen, in dem Elon Musk nie geboren worden ist. Darf ich das nochmal sehen?
Ja, ja, können wir das nochmal sehen? Ja, jedenfalls, es gibt jetzt diese Anschuldigung, dass er dort eine Sexual Harassment Geschichte gehabt hat in seinem Flieger.
Mhm. Die natürlich niemals stattgefunden hat. Er hat einfach nur $250,000 gezahlt, damit diese Geschichte, die niemals stattgefunden hat, niemals an die Öffentlichkeit kommt.
Genau. Und
das ist eigentlich, wie man das halt so macht.
Ja, er hatte der Frau ja irgendwie ein Pferd angeboten, ne? Er hat gesagt, er kauft ihr ein Pferd, hat er gesagt. Pferd. Okay. Ja, wenn sie ihn an Stellen massiert, die er gern massiert haben möchte. Und ich finde, für $250,000 kriegt man noch ein Pferd, oder? Also
ja, ja.
Das ist doch.
Pferde sind nicht so teuer.
Ja,
also hängt davon ab, was man für ein Pferd haben will, aber.
Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall dann nicht auf das Angebot einzugehen. Jedenfalls. Auf jeden Fall hat er da jetzt, diese Geschichte ist jetzt draußen und die Journalisten, die mit ihm geredet haben, die haben natürlich gefragt, was ist da jetzt dran und so, und dann hat er gesagt so, ja, ich kann jetzt gerade noch nicht darauf antworten, und hat dann erstmal getwittert, dass er Republikaner unterstützt.
Und dass, wenn jetzt irgendwas gegen ihn rauskommt in den nächsten Tagen, dass es garantiert ist das nur ist,
dann ist es,
weil die Demokraten ihn zerstören wollen.
Genau. Es ist so unglaublich. Und was er da alles getwittert hat, ja, er meinte so, genau, also das halt irgendwie, er war ja immer Demokrat gewesen und das hätte er als, das so policymäßig wäre er immer auf deren Seite gewesen. Aber jetzt, wo diese Woken Heinis, dieser Vogue, was Mindworm oder was hat er genannt? Ja, irgendwie sich halt da ausbreitet. Da Elon müsste man doch jetzt
immer ganz, Faschist.
Reden. Ganz dringend Reden müsste man jetzt Republikaner wählen, weil das geht ja alles out of hand. Und dann wurde er tatsächlich gefragt in den Replies, ja, aber hier, ist nicht irgendwie deine Mission immer gewesen, den Mars zu besiedeln oder was war das nicht irgendwie hier und dass alles elektrisch ist? Und meinte so, nein, jetzt ist meine Hauptmission, den Woken Mindworm zu besiegen. Das muss man sich reinziehen. Also solche Sachen. Ja, also,
das hat er geschrieben.
Ja, original. Das ist jetzt seine Mission Number One. Ja, und jetzt, das steht jetzt hinter irgendwie die Menschheit muss eine multiplanetare Species werden. Ja.
erstmal muss der Wokeness weg.
Erstmal muss die Wokeness weg. Also es ist unglaublich. Und ich meine, okay, das war halt die Rhetorik war jetzt ein Ablenkungsmanöver, um seine Harassment-Story irgendwie runterzuspielen.
Und abgesehen davon, sein Ziel, den Mars zu besiedeln, seien wir ehrlich,
ja,
das wird auch eh sowieso nichts mehr.
Jedenfalls, jedenfalls, da muss man sich erstmal reinziehen, okay, dieser Typ, der will Twitter kaufen, ja, der mit so einer Mission sich hinstellt, zu sagen, ich möchte Wokeness kann man ja eigentlich übersetzen mit Leute, die gegen Unterdrückung von, gegen unterdrückende Systeme kämpfen, ja, vielleicht so allgemein, ja, gegen also im Endeffekt, seine Hauptaufgabe sieht er jetzt darin, soziale Gerechtigkeit zu bekämpfen. Ja.
Und was bei unter Multimilliardären nicht so selten ist.
Und dieser Mensch, ja, nee, also Multimillionären ist ja eigentlich meistens eher so soziale Gerechtigkeit egal, ja, aber er will sie ja aktiv bekämpfen. Und dafür will er jetzt auch Twitter haben. Also ganz ehrlich, also der macht einem Angst. Der wandelt sich gerade zu einem waschechten Faschisten.
Ja.
Und manche Leute würden sagen, es war ja immer schon, aber ganz ehrlich,
ich glaube, war es tatsächlich nicht immer, aber es ist schon echt krass, diesen Prozess gerade da live mitzuerleben. Und auch, also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja den Mindworm auch, vielleicht hat er sich ja sein eigenes Hirnimplantat setzen lassen und dass das alles erklärt. Aber es ist schon auch, also die Dummheit, mit der er eben dieses ganze Social Media via Twitter dann und Bots und er ist ja so ein und diese ganzen Social Media Moderationen dann irgendwie, jemand hat gesagt, nachdem wir jetzt Elon Musk dabei zusehen konnten, wie er Social Media Moderation gespeedrunnt hat, können wir jetzt dabei zusehen, wie er Politik speedrunnt. Also das ist so.
Ich glaube, wir sollten als Service mal ganz kurz die Ereignisse zusammenfassen, weil ich glaube, nicht jeder verfolgt das so intensiv wie wir.
Ihr also, Glücklichen, ne, was muss ich tun, um das auch
da umlaufen? Mitbekommen haben bestimmt die meisten, dass Elon Musk seinen Wunsch geäußert hat, Twitter zu kaufen. Er hat dort dafür einen Preis festgelegt. Das sind, glaube ich, $54.20
pro Aktie. Nicht für den ganzen Dienst, ansonsten
hätten wir zusammengelegt. Das war ein okayer Deal, als er ihn abgeschlossen hat. Das war
deutlich über den Marktwert.
Lag über den Marktwert, muss es auch über den Marktwert.
Ja, ja.
Aber es war jetzt zum Beispiel nicht total drüber, weil noch 5 Monate vorher war die Aktie bei $60. Das heißt also mit anderen Worten, man hätte auch argumentieren können, dass die Aktie sehr viel mehr Potenzial hat als 54, ne, und so weiter. Also du musst schon über den Aktienwert, deutlich über den Aktienwert gehen, und das hat er gemacht, und das war zu dem Zeitpunkt ein okayer Deal, und das Twitter-Board hat das ganze Ding unterstützt, und dann wurde das Ding eingetütet, beziehungsweise natürlich noch nicht ganz eingetütet, weil die Verträge, die brauchen im Detail ganz, ganz viel Zeit. Insbesondere, weil Elon Musk natürlich eine ganze Menge Geld anschaffen muss. Ich glaube, insgesamt $44 Milliarden. Und diese $44 Milliarden, die kann nicht mal der reichste Mensch der Welt, der Elon jedenfalls damals noch war, ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist.
Ja.
Also das könnte sich jetzt schon wieder geändert haben. Aber auf jeden Fall nicht mal Elon Musk kann das halt mal eben aus der Hosentasche bezahlen, sondern er musste natürlich irgendwie Geld besorgen. Er hat sich dann Geld geliehen bei ganz, ganz vielen Banken. Er hat dann aber auch einige Aktien verkauft wohl und hat dann andere Aktien auch noch beliehen in einem bestimmten Verfahren. Und also da kam dann halt irgendwie, auf jeden Fall stand er dann da und hatte halt zumindest auf dem Papier als Selbstverpflichtung von verschiedenen Banken und anderen Institutionen halt genug Geld am Start, um Twitter zu kaufen. Dann passiert halt etwas, was jetzt so niemand in der Hinsicht vorhersehbar war, nämlich halt tatsächlich, dass die Tech-Aktien insgesamt krass abstürzen. Das gilt sowohl auch für Tesla, für Twitter nicht ganz so stark, weil natürlich auch dieses Kaufangebot nach wie vor da hält, ja, da stand, was halt die Leute natürlich ernst nehmen. Deswegen ist, glaube ich, Twitter nicht so stark.
Das ist ein bisschen mit eingepreist. Andere.
Genau, das war so ein bisschen mit eingepreist, dass halt irgendwie Elon Musk das Ding ja zum bestimmten festgesetzten Preis kaufen wird. Aber natürlich hat das das ganze Ding natürlich die ganze Gleichung komplett verändert. Also mit 2 Dinge sind da praktisch passiert. Ja, also Twitter ist eigentlich intrinsisch weniger wert gewesen, weil natürlich der Tech-Markt eingestürzt ist. Das heißt, auch die Twitter-Aktie, kann man davon ausgehen, wäre bereinigt worden, wenn nicht dieses Kaufangebot gestanden hätte. Mhm. Wäre wahrscheinlich Twitter auch irgendwie um, keine Ahnung, ein Drittel weniger
teuer. Die Ankündigung war, dass Elon Musk angekündigt hat, dass Buy on Hold ist, also dieses Übernahmeangebot, da hat die Aktie auch irgendwie um 10% oder 20% nachgegeben. Also es war ja auch.
Genau, aber erst nachdem er das gesagt hat, weil natürlich dann
ja, ja.
Die Zweifel kamen, dass er den Deal durchzieht. Ne? Mittlerweile genau. Ist die Aktie auch richtig eingestürzt, aber jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat, war es noch nicht eingestürzt. Also jedenfalls noch nicht so stark. Die Tesla-Aktien allerdings ist ziemlich eingestürzt. Und das ist der zweite Punkt. Also das ist nicht nur das Twitter weniger wert, als was Musk versprochen hat zu zahlen, sondern auch das, womit er bezahlen will, nämlich die Tesla-Aktien, sind auch weniger wert, weswegen er mehr Tesla-Aktien aufbringen muss, um den Collateral für die Beleihungen zu machen, als auch er muss mehr Aktien verkaufen, um seinen Cash zu bekommen. Das heißt also, auf 2 Arten ist das Ding sehr, sehr viel unattraktiver geworden. Es ist nicht nur ein schlechterer Deal, er ist auch ein unsicherer Deal geworden und so weiter. Also es ist ein richtiger Scheißdeal eigentlich geworden für Elon Musk. Und ganz zufällig dann fällt ihm auf, dass eventuell Twitter zu viele Bots hat. Ja, also man muss dazu sagen, Twitter reportet halt in seinen Quartalsberichten immer wieder
darüber. Und das, bevor er eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, war, dass sein Ziel ist, die ganzen Bots bei Twitter erfolgreich zu bekämpfen.
Also Twitter hat ein Bot-Problem, das ist keine Frage. Ne? Und
wie jeder Social-Media-Dienst, der halbwegs erfolgreich ist.
Genau, wie jeder Social-Media-Dienst, wollen halt Leute spammen und die wollen halt solche Sachen machen.
Einfluss kaufen.
Wie jedes Social-Media-Dienst versucht auch Twitter diesem Problem Herr zu werden, aber das geht natürlich auch nicht so richtig. Twitter hat in den letzten Quartalsberichten relativ konstant immer eine Quote von Bots auf so 5% geschätzt.
Unter 5% haben sie gesagt. Ne?
Unter 5%. Unter 5% und so. Und das sind dann halt so die qualifizierten Schätzungen, die sie von intern machen. Und Elon Musk hat dann einfach mal gesagt, so, Moment mal, ich glaube das nicht. Das sind mehr als 5%. Und hat dann damit begründet, dass der Deal on hold wäre. Ne? Und diese 5%, ja, und dann hat er halt noch ganz viel, dann hat er ganz viel Bullshit getwittert, hat halt getwittert, wie man dann jetzt wie er jetzt herauskriegen möchte, dass wie viel Prozent Bots jetzt wirklich da sind. Und das wäre dann halt, und da will er halt jetzt irgendwie seine eigenen Follower durchzählen und alle anderen von seinen Fans sollen jetzt auch mal so bei den Followern durchzählen, wie viele Bots sie jetzt als Follower haben. Und also so völlig aus der Luft gegriffene Bullshit-Methodik, ja, wo jeder quantitativ forschende Mensch sich erstmal komplett an den Kopf fasst und sich denkt so, what the fuck macht der da, ja? Also völlig hanebüchen. Man fragt sich immer auch immer, ist er betrunken oder was? Aber natürlich ist die Antwort ganz einfach. Es ist halt wieder Bullshit. Es ist halt einfach Bullshit in dem Sinne, wie ich das vorher gesagt habe. Es geht halt nicht darum, wirklich zu erklären, was wie viel Bots wirklich gibt. Es gab dann halt von dem CEO von Twitter halt einen längeren Thread darüber, wie deren Bot Bekämpfung und auch Einschätzung passiert, ja, und welche Methodik sie haben und wie wichtig es halt auch ist, sozusagen aus der internen Datenbank dort zu schöpfen und so weiter. Hat das alles sehr, sehr detailliert und nachvollziehbar begründet, wie das, wie die Bot-Problematik bei Twitter intern angegangen werden. Man kann da bestimmt
wo ich ja auch
diskutieren.
Dachte, du armer Idiot, probierst bei einer Kneipenschlägerei mit Argumenten zu kommen.
Ja, genau. Weil es ist völlig egal, ja. Also, es ist völlig egal, welche Methodik und wie klar man Musk das beweist, dass es 5% sind oder nicht mehr oder wie. Das ist Musk egal, darum geht es nicht. Es geht ihm natürlich ganz klar darum, entweder aus einem Scheiß-Deal rauszukommen, das glaube ich aber weniger, ne? Das wäre die eine Möglichkeit, oder aber halt einfach neu zu verhandeln. Ne? Also Twitter so lange zu triezen mit diesem ist eigentlich Getrolle. Ja, er will das Twitter-Board so lange trollen, bis die ein anderes Angebot vorlegen, ja, bis die sagen, so, ja, wir gehen mit dem Preis runter. Und
irgendjemand hat so schön getwittert, irgendwann werden wir eine Brücke groß genug bauen, dass auch dieser Troll drunter passt. Und er hat nicht mal den Namen erwähnt, das war so absolut klar,
wen er meint. Also seitdem Donald Trump nicht mehr auf Twitter ist, ist er definitiv
unfassbar. Der größte
Troll. Das ist echt, also.
Ja, er ist auch irgendwie ein besserer Troll, ich will das Wort besser, weiß ich jetzt nicht, ob man das in dem Zusammenhang sagen soll.
Effektiverer vielleicht.
Ein effektiverer Troll, als es Trump jemals war. Das ist halt so dieses, bei Trump wusste man, dass er ein Idiot ist, bei Elon Musk hat man ja schon noch irgendwie so dieses, so, da war doch mal Hirn, zumindest ein bisschen. Oder vielleicht war da auch nie Hirn und es war einfach immer nur Geld und Glück.
Glück sicherlich auch nicht, aber. Ja, also das ist ja meine Idee, dass er einfach wirklich schon immer ein Idiot war. Aber auf jeden Fall, also das heißt also mit anderen Worten, er versucht jetzt zu trollen. Genau, ach ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch die rechtliche Sache. Leute, die sich damit auskennen, die sich mir so recht auskennen, die sagen, rein rechtlich gesehen könnte Twitter Elon Musk definitiv jetzt Twitter Elon Musk bei den Eiern. Ja? Also sie könnten ihn vor Gericht zerren und ihn diesen Deal durchziehen lassen, no matter what. Was natürlich aber auch nicht unbedingt realistisch ist, dass die das machen, weil das natürlich Weil das natürlich erstens auch von Unsicherheiten gemacht hat, selbst wenn es ein Gerichtsurteil gibt, das ihn dazu zwingt, Dinge zu tun, hat Elon Musk eine gewisse Geschichte, sie trotzdem nicht zu tun. Ja, also das heißt mit anderen Worten, man könnte jetzt
einen alle ewig langen so lange
Prozess gegen ihn führen, der Millionen verschlingt und am Ende tut Elon Musk trotzdem nichts. Also das heißt mit anderen Worten, der Pfad, also rechtlich ist Twitter im Recht und Elon Musk hat eigentlich gar keine wirklichen Spiel, da diesen Deal nicht zu, durchzuziehen. Andererseits ist das natürlich auch ein Selbstmord, jetzt irgendwie gegen Elon Musk vor Gericht zu gehen. Das heißt also, sie werden schon irgendwie versuchen, sich mit Elon Musk irgendwie zu einigen. Und dieses Einigen wird natürlich dann, könnte dann natürlich dann eben durch einen geringeren Kaufpreis dann passieren. Das ist so die eine Variante. Die andere Variante ist die, dass Elon Musk dann eventuell aus dem Vertrag auch rausgelassen werden kann durch die Zahlung von einer bestimmten Summe. Manche Leute sagen dann immer, es ist 1 Milliarde Euro, aber es ist gar nicht so klar, ob das 1 Milliarde ist oder ob Twitter da nicht
Dollar
noch mehr raushandeln.
Dollar, genau. Euro.
Genau, Dollar ist. Sorry, ich bin ein bisschen angeschlagen. jedenfalls, also ja, das ist die Situation. Und diese Situation, jetzt kommt diese Geschichte, diese Sexual Harassment Geschichte raus. Und ich glaube einfach, dass Elon Musk einfach er ist ein Meme. Ja, der Typ ist ja nicht einfach nur ein Mensch, sondern der ist ja für viele Leute einfach ein Halbgott, ein Idol, ja.
Unfassbar,
ja. Der hat ja Heerscharen von Fans. Das ist unglaublich. Und wirklich so richtig
wie Trump. Also
gläubige Jünger und wie Krypto. Ich finde das sehr, sehr
ähnlich, ja. Diese
Krypto-Bros, ja. Also
es gibt ja auch, also gerade zwischen den Elon Musk-Fanboys und den Krypto-Bros gibt es ja auch gigantische Überschneidungen.
Ja, ja, da gibt es auf jeden Fall große Überschneidungen. Und das Interessante ist jetzt, genau, Matt Levine hatte ja mal irgendwann die Elon Musk Value Theory aufgestellt, ja, dass halt ein Unternehmen nicht mehr anhand der Größe ihres Cashflows bewertet werden, sondern nach ihrer Nähe zu Elon Musk, also der assoziativen Nähe zu Elon Musk. Ja, deswegen ist halt der Twitter-Stock so, der Tesla-Stock so hoch und deswegen sind diese ganzen Kryptowährungen, die
nicht er
halt
findet,
fliegen halt. Also jedenfalls in der Vergangenheit war das wahr.
Ja, ja, ja.
Und das, weil er so ein Meme ist, weil er so ein Meme-Lord ist. Ja, der absolute Meme-Lord, der sozusagen durch reine Handbewegung irgendwie die Memes zum Tanzen bringt und damit aber auch irgendwie die Kurse von allem, ja, also so dirigieren kann, mal eben im Tweet irgendwie Dogecoin to the Moon schießen kann und so ein Scheiß, ja. Und ich glaube, dass dieses Meme, dass die Meme-Maschine, die ist jetzt kaputt, ja. Also ich glaube, durch diesen Deal mit Twitter, wo er sich einfach wie der letzte Honk verhält die ganze Zeit, ja. Aber jetzt auch mit dieser Harassment-Geschichte und. Also ich glaube, der Lack bröckelt jetzt selbst bei den Leuten, die so richtig hardcore sind. Und ich kann mir vorstellen, dass damit natürlich auch ein Großteil der Tesla-Bewertung in den Orkus fließt. Und dass damit, dass der Meme-Lord ist angeschlagen. Das ist meine Diagnose.
Das ist echt krass. Tesla stand Anfang des Jahres noch bei 1200 irgendwas und jetzt bei 648 gerade. Mit anderen Worten, wir haben fast die Hälfte. Also es ist natürlich nicht nur Elon Musk, es sind auch andere Probleme. Es gibt massive Lithium, also Chip-Shortage erwischt natürlich auch Tesla, die können weniger Autos ausliefern. Der Lithiumpreis ist durch die Decke gegangen, weil irgendwie um 1700% ist der Preis von Lithium gestiegen, was natürlich Batterien ganz massiv teuer macht und sowas. Also es hat tausende Gründe. Wir stehen vor einer Rezession, die Inflation ist so hoch wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr, etc. pp. Es gibt sehr viele Gründe darüber hinaus, außer dass Elon Musk ein schlechter Twitterer ist.
Aber ja, es ist, man hat so dieses, ich meine, ich war mal ein Elon Musk, also ich weiß nicht, ob ich ein Fanboy war, aber ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich ihn jemals, also das habe ich auch schon in diesem Podcast nochmal gesagt, wenn ich in meinem Leben nochmal ein Auto kaufe, dann nur ein Tesla. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, wenn ich in meinem Leben nochmal ein Auto kaufe, dann auf keinen Fall ein Tesla.
Und weil mir der Typ, und der war mir irgendwann mal, ich fand dessen Präsentationsstil ganz cool, ich fand so dieses, was er macht, ich bin auf die Lügen reingefallen, so diese self-driving cars und so, und das war ja auch so cool, so zu sehen, wie wir kriegen das nächstes Jahr hin, und die ganzen alten, alteingesessenen Autohersteller sagen, nee, das ist alles weit weg, vielleicht kommt's nie, die Leute wollen das auch gar nicht. Also ich meine, die Autoindustrie hat's auch leicht gemacht, ihm also nachdem sie, nee, Batterie, das geht niemals, das gibt immer ganz furchtbare Autos, und dann kommt dieser Typ da an, und er hat die Firma nicht gegründet, das ist ja so ein Mythos, den er selber stark befeuert, aber dann hat halt die Firma groß gemacht und hat sie erfolgreich gemacht und hat halt, diese Firma hat bewiesen, dass Elektroautos sexy sein können, und aber das hat so massiv gebröckelt in den letzten Jahren. Und inzwischen ist er wirklich einfach nur noch, der Mann ist ja nur noch, also wirklich ein trauriger Clown. Das letzte Mal habe ich ihn auch als Clown bezeichnet, aber das ist ja, ich habe keine Ahnung. Also er wird wahrscheinlich seine Fanboys bis zum Ende haben, und wahrscheinlich würde es auch noch reichen, US-Präsident zu werden. Ich weiß, technically kann er nicht US-Präsident werden, aber der Typ hat, wie Michi bereits erwähnt hat, bisher auf Gesetze nicht allzu viel gegeben. Also warum sollte er auf dieses Gesetz achten? Und wenn er Republikaner werden will, die Republikaner sind eben gerade dabei, jedes Gesetz, was den USA jemals heilig war, zu schleifen. Insofern, das kriegen sie auch noch hin.
Und dieser Präsidentschaftswahl wird das nicht mehr schaffen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er das irgendwann mal macht, weil der ist so ein Ego-Typ, der braucht das einfach.
Ja.
Der ist wirklich wie Trump halt auch.
Ja.
Also der ist wirklich wie Trump in gewisser Hinsicht.
Inzwischen ja. Also vor 5 Jahren hätte ich das noch weit von der Hand gewiesen, aber ja. Der Typ ist so merkwürdig. Keine Ahnung. Und diese Multimillionäre sind doch alle gleich Arschlöcher.
Ja, man muss sie, das ist halt auch die Sache, ne? Ich glaube, dass zu viel Geld halt auch einfach nicht gut ist für dich. Also es tut den Menschen nicht gut. Man muss sie eigentlich vor sich selbst beschützen. Man muss sie vor ihren Milliarden beschützen. Also ich bin dafür, wir müssen auch mal was für die Milliardäre tun und sie vor ihren Milliarden beschützen, indem wir sie einfach enteignen. Und und wie sie wieder zu Millionären machen. Ich habe nichts gegen Millionäre. Also ich glaube, es sollte auch Millionäre geben können. Ich bin nicht der Typ, der sagt, wir müssen alle das Gleiche haben. Ja, ich glaube,
nee, das auf gar keinen Fall.
Kann durchaus sein, dass Leute einfach mal auch Glück haben können und so weiter und so fort. Aber ich finde, es sollte niemand in die Lage versetzt zu werden, die Welt so signifikant nach seinem Gusto zu gestalten, wie das Milliardäre können. Weil das einfach auch eine Form von Macht ist, die wir in einer Demokratie unwürdig ist. Ja, in einer Demokratie haben wir Macht legitimiert durch Verfahren, Prozesse, Wahlen und so weiter. Ja, und wenn wir es zulassen, dass wir ein System haben, in dem Einzelne so viel Macht haben, dass es völlig egal ist, welche Gesetze und welche welche Regeln wir haben, weil die dann einfach die Gesellschaft einfach umgestalten können, weil sie einfach so viel Geld haben, ja, dann haben wir ein Problem, dann ist das keine Demokratie mehr. Dann verdient es diesen Namen nicht mehr.
Sowieso nicht. Also das ist natürlich auch so, ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast von George W. Bush, wie er irgendwo eine Rede hält. Dieser Mann, der da.
Oh ja, das war sehr geil. Oh, das war so gut.
Dieser Mann, der da einfach so einmarschiert ist
genau.
Das wird ein Verbrechen, das war ein Verbrechen in dieser Einmarsch im Irak, ich meine in der Ukraine.
Einen brutalen, völkerrechtswidrigen Krieg in Irak, in der Ukraine.
Das ist so offensichtlich, dass er es nicht als Scherz gemeint hat.
Nee, er hat das nicht als Scherz gemeint, aber ich sag mal so, the joke is on him. So. Also das ging auch echt genau so rum. Ne? Und wahr. Absolut, es ist so wahr. Und ich finde, das darf man auch bei all dem ganzen Putin-Gehate, wo ich völlig dabei bin, das darf man nie vergessen, dass George W. Bush in ziemlich genau der gleichen Hinsicht ein Kriegsverbrecher ist wie Putin. Ja, aber das, und dass halt Putin auch deswegen sich so breitbeinig hinstellen kann und sagen kann, nee, nee, das passt schon, weil wir auch nichts dagegen getan haben, dass ein US-Präsident damit durchgekommen ist, ja. Und es ist ja auch nicht, ist ja kein Zufall, dass Putin da auch mal wieder drauf verweist, ja. Und
wenn Elon Musk oder Jeff Bezos Russen wären, dann würden wir sie Oligarchen nennen. Das ist, glaube ich, auch absolut klar. Und also das ist, das tut keinem System gut, zu viele Milliardäre zu haben und zu viel Machtkonzentration, ist ja eigentlich logisch, zu viel Macht konzentriert auf wenige Personen. Ja. Und darum muss das irgendwie abgeschafft werden, ja. Aber es ist, ja, es ist,
wir müssen eben Elon Macht retten. Wir müssen Elon retten vor seinem Geld, ganz ehrlich. Das ist ganz dringend, das machen.
Du, ob er dabei gerettet wird oder nicht, ist mir im Endeffekt wurscht. Das kann er dann irgendwann mal selber später entscheiden. Hauptsache, er wird von seinen, ich meine, er ist ja ein Stück weit dabei, sich selber zu retten. Und indem er seine Milliarden in
den Staub. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich nicht ganz weiß, ob ich will, dass Elon Musk diesen Deal jetzt durchzieht oder ob ich das nicht will. Ach. Weil, eigentlich will ich es natürlich nicht, weil ich Twitter auf gar keinen Fall irgendwie diesem faschistischen, durchgeknallten Vollidiot überlassen möchte für sein Gusto. Auf der anderen Seite könnte es ihn tatsächlich in den Ruin treiben, was ich ihm auch total irgendwie gönnen würde. Und deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. So, wollen also, wir Twitter opfern, um Elon Musk zu zerstören, oder wollen wir Elon...
Du hängst zu sentimental an Twitter. Andererseits muss das ich sagen, rein, ja. wenn Elon Musk sich zerstört, wenn Elon Musk sich nicht mit Twitter zerstört, er wird schon was anderes finden, mit dem man sich zerstören kann.
Er wird sich also wieder zerstören, ja.
Das ist, ich halte das, also ich meine, es ist irgendwie tragisch, aber ich sehe für den Mann keinen anderen Ausweg als komplette Selbstzerstörung. Natürlich, Selbstzerstörung heißt in dem Fall, dass er immer noch Milliardär sein wird und immer noch unfassbar reich und nie wieder auch nur in die Nähe von Verantwortung oder nicht Verantwortung, sondern von Rechenschaft oder sowas sein wird. Also ich glaube nicht, dass... aber ich glaube, dass er schon irgendwann... dass er gar keine andere Wahl hat und ich gehe mal davon aus, dass das sogar eher früher als später kommen wird. Das ist halt, was Elon Musk halt macht und das hat Trump auch gemacht und vielleicht macht das sie da so ähnlich, ist halt dieses, wenn die eine Lüge droht aufzufliegen, dann hängt da halt die nächste Lüge oben drauf. Und das ist halt, und wenn du halt einmal anfängst, irgendwie einen Typen in einem Roboteranzug auf einer Bühne rumtanzen zu lassen und zu sagen, das ist unser neuer Roboterprototyp, den wir nächstes Jahr auf den Markt bringen, dann ist da halt auch nicht mehr so viel, was da überhaupt noch drin ist. Also dann irgendwo geht's halt nicht mehr nach oben. Irgendwann wird's halt lächerlich und wird auch für den Letzten ersichtbar, dass es lächerlich ist. Und ich glaube, das wird relativ schnell bei ihm passieren. Das ist wie ein Ponzi-Scheme. Das fällt halt irgendwann ist halt die Pyramide, kann sich selber nicht mehr tragen und bricht in sich zusammen. Und ich glaube, das ist Elon Musk wie doof stehst du denn als Fanboy da? Ich meine, ich kenne jemanden, der hat sich ein Model 3 gekauft und hat diese $5,000 investiert, um da Self-Driving in 2 Jahren zu kriegen. Das Geld ist einfach weg. Also ich meine, es ist doch ganz offensichtlich, dass Self-Driving nicht kommt, bevor er dieses Auto wieder verkauft hat. Also er wird es mit diesem Auto definitiv nie wieder nutzen können. Und das sind ja, ich meine, die Leute lassen sich auch nur so und so lang verarschen. Und irgendwann kommt dann doch mal die Einsicht.
Also weißt du was, ich denke manchmal, ich habe manchmal diese Assoziation, die ist natürlich auf verschiedene Arten und Weisen nicht korrekt und tatsächlich eventuell auch politisch nicht korrekt, aber ich finde tatsächlich, dass ich habe immer wieder diese Assoziation von Elon Musk, wie er Twitter kauft, wie Putin die Ukraine überfällt. so ein bisschen das eine Ding, an dem er sich verhält. Das eine Ding, also halt so ein Shitposter, der halt mit teilweise ganz okayen, mit eigentlich mal ganz gut gefahren ist. Ne? Das war ja auch für Putin der Fall. Der hat halt einfach immer irgendwo die Gelegenheit genutzt, ist da reingegangen und hat eigentlich immer ganz gute Gains gemacht. So, dann galt er ja auch irgendwie vor dem Krieg als der Master Strategist. So, ja, so irgendwie. Und so ein bisschen ist das ja auch bei Elon Musk. Der hat, glaube ich, auch ein paar ganz schlaue Dinge gemacht irgendwie in seinem Leben. Zumindest hat er irgendwie auf die richtigen Pferde gesetzt und hat es halt irgendwie zu einem echt erfolgreichen Menschen. Das kann man, glaube ich, nicht.
Ja, streiten. Ja. Der hat auch hart dafür gearbeitet. Ich glaube das auch durchaus.
Das glaube ich auch, ja. Und hat es zum erfolgreichen Menschen gemacht. Und aber bei beiden ist dann halt irgendwann dieser Punkt gekommen, wo man einfach gesagt, so geil, ich hab jetzt, ich bin Gott, ich kann alles, ja. Und das war dann halt, wo Putin halt seine ganzen Truppen dann an der Grenze der Ukraine aufgestapelt hat. Und das ist der Punkt, wo Elon Musk gesagt hat, ja, hier dieses Twitter, das gib mal her damit. Will ich kaufen, ja. Und das ist so ein bisschen so ähnlich, ja. Und ich meine, das hat dann auch so einen ähnlichen Ablauf. Also erstmal dieses Aufbau von Truppen und diese Drohung, zieht das wirklich durch, zieht das nicht wirklich durch, so, das ist so ähnlich wie bei Musk auch so, hier 54, 20 pro Aktie hier gebe ich dir einfach.
Was ja mal auch so ein reiner Meme-Spruch ist, diese 420.
Ja, das ist so ein Kiffer-Meme, ne? Ja.
Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber ja, irgendwie so eine Scheiße.
Und jedenfalls, also so beides halt erstmal so ein Drohgebärde, wo alle sich fragen, zieht er durch? Und dann tatsächlich, oh, er zieht durch, ne? Also Elon Musk kommt dann halt geht dann halt tatsächlich in die Verhandlungen mit dem entsprechenden Geld und Putin fällt halt wirklich in die Ukraine ein. Und das läuft nicht wirklich gut. Sag mal so. Ja. Es läuft nicht wirklich gut, ja. Also die Stärke der russischen Armee ist immer nur behauptet gewesen, was jetzt dann plötzlich ganz klar irgendwie auftritt, war total überbewertet. Genauso wie jetzt gerade der Tesla-Kurs einbricht, ja, irgendwie. die Armee war halt doch nur halb so stark, wie wir dachten, irgendwie. Ja, also es gibt so viele Parallelen dabei. Also ich finde das irgendwie schon so ein bisschen interessant. Ich finde das auch so interessant.
Die Parallelen noch nicht passiert. So, aber da musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen an deiner Argumentation arbeiten, aber
naja.
Okay.
Ja, man kann auf jeden Fall sagen, beide haben sich halt überhoben. So, sie haben halt ihre eigene Geilheit ein bisschen überschätzt und vielleicht sogar sehr überschätzt und kriegen jetzt die Rechnung.
Na, ich finde das ja. Es hat ja ein bisschen, also ein klassisches Ponzi-Scheme. Also Ponzi-Scheme ist halt wenn Leute anfangen, wenn Leute versprechen, dass sie die unfassbar hohe Zinsen liefern und das eigentlich nur machen, indem sie halt das Geld von den bisherigen, also die zahlen die ersten Investoren aus, indem sie das Geld von den nächsten Investoren nehmen. Was halt automatisch irgendwann, wenn man sich das einfach mal durchrechnet, du versprichst irgendwie 20% Zinsen. Das heißt, wenn dir der erste 100 Euro gibt, dann musst du dem 120 Euro zurückgeben. Das heißt also, eigentlich musst du da von deinem nächsten Investor, von dem du auch 100 Euro abgenommen hast, musst du schon mal 20 Euro abziehen, also eigentlich bist du nur noch bei 80 Euro, musst dem dann aber auch die 120 Euro. Also bist jetzt schon mal quasi 40 in den Miesen und nicht nur 20 in den Miesen. Und das läuft innerhalb kürzester Zeit, also wenn das nicht massiv wächst, bricht es ja innerhalb kürzester Zeit in sich zusammen. Und ich frage mich eben, ob das nicht auch für sowas halt zutrifft. Du kannst halt nur so und so oft sagen, also ich bin erstaunt, wie oft du das sagen kannst, aber Elon Musk hat heute mal wieder gesagt, dass noch dieses Jahr Self-Driving Cars kommen werden. Drumroll. Das behauptet er jetzt seit 2014. Jedes Jahr. Und das, also ich meine, inzwischen glaubt das auch, glaube ich, wirklich niemand mehr. Ich glaube, selbst die Fanboys glauben das nicht. Selbst die Elon Musk-Fans sagen, dieses Jahr kommt's.
Ich meine, selbst die sind jetzt, haben jetzt, deren Kurzzeitgedächtnis ist jetzt lang genug, um sich noch daran erinnern zu können, dass sie diese Behauptung schon ein paar Mal gehört haben. Und
ja, die meisten haben noch keinen Führerschein, deswegen.
Umso besser wäre Self-Driving Cars für sie. Und ich habe irgendwann mal, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal gedacht, ob Kolja jemals einen Führerschein machen wird, weil bis der so weit ist, wird es eh Self-Driving Cars geben. Und das halte ich nach wie vor nicht für total ausgeschlossen, aber sagen wir so, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Autos nicht von Tesla sein werden, die ersten. Weil das ja auch jeder, der davon Ahnung hat, sagt, dass eigentlich Teslas Self-Driving Car Tech im Augenblick weit hinter den meisten anderen großen Playern ist. Und was ich auch krass finde, dass man das so überhaupt nicht, ich meine, so Waymo, also ich meine, Google ist ja eigentlich um Marketing auch nicht verlegen, aber Waymo, die fahren halt durch Phoenix und die in Arizona und die haben da selbst drei, also so quasi selbstfahrende Ubers und oder Taxis oder wie auch immer man es nennt und das funktioniert alles mehr oder weniger gut.
In San Francisco auch, ne?
In San Francisco auch, die halten halt irgendwie, die schaffen, so ein Waymo schafft 25.000 Meilen oder sowas in dem Dreh zu fahren, ohne dass jemand eingreifen muss. Ein Tesla schafft 3 Meilen, wenn es gut geht. Das sind die Dimensionen, die dazwischen stehen.
Okay.
Also es sind andere Universen, in denen sich das Ganze abspielt. Und selbst hier GM oder selbst BMW oder sowas, wo man immer denkt, so, ja, bis die das irgendwann mal hinkriegen, sind um Dimensionen besser. Wirklich, also so als Tesla. Aber trotzdem tun wir immer so, als ob Tesla eigentlich gar nicht so weit davon weg ist. Weil
sind nur am Rücksicht.
Der Shitposter vor den Herren halt mal wieder seinen Spandex-Anzug angezogen hat und behauptet, das wäre ein Roboter, den wir nächstes Jahr kaufen könnten.
Ja.
Also kein ja, Wunder, dass der Mann durchdreht, wenn er mit so, also ich meine, wenn mit sowas durchkommt, der muss sich doch für Gott halten. Was würdest du denn machen? Stell dir vor, du könntest dich auf die Bühne stellen, würdest irgendwie einen Mitarbeiter sagen, du zieh dir mal diesen Anzug an und tanzt und hüpft da ein bisschen über die Bühne und ich erzähle dir, dass das ein Roboter wäre, den wir ab nächstes Jahr kaufen können und die Weltpresse berichtet. Elon Musk kündigt Roboter an, den er nächstes Jahr verkaufen will.
Aber das meinte ich ja vorhin. Also die Welt ist einfach verrückt geworden. Aber das ist jetzt der Punkt. Also wir sind gerade an einem Punkt, glaube ich, wir sind gerade an einem Inflection Point, ja.
Ja.
Der Bullshit hat sich einfach so hoch getürmt auf der Welt, dass jetzt einfach die Blasen, die fangen jetzt an zu platzen. Und ich finde, was ich gerade versucht habe darzustellen, ist die Elon Musk Blase, die platzt, ja.
Ja.
Und das andere, was platzt, ist die Kryptoblase.
Ja, hoffen wir's.
Und genau, also ne, Krypto hier, Bitcoin ist auch jetzt, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, was bei 28.000
Dollar. Nee, das ist wieder besser, 29.000 irgendwas ist es gerade heute.
Ja, nee, also es war vorhin war es
28,
ja.
Okay,
ja. Ist wieder richtig runtergekracht, hat sich jetzt wieder erholt, ist wieder 29.300. Also das
ja, ja.
Springt hin und her. Es ist ganz schön.
Ja, das
ist sehr volatil einfach.
Ach, genau. Ach, ist das so. Das muss dieser Dollar jetzt, also hier CoinGecko sagt 29.359 Dollar.
Was sagt er?
29.359 Dollar.
Ich bin 1000.
War das vielleicht Euro, die du 29, hattest?
29, 3, nee, es ist jetzt hier Dollar. Ich bin jetzt bei Kraken.
Okay, egal, ist ja auch nicht so wichtig. Irgendwas in dem Dreh.
Ja, ja.
Es war
noch
nicht allzu lange, vor ein paar Tagen waren es, oder ein paar Wochen waren es noch bei 36.000, 37.000.
Genau, wollen wir über Terra reden, oder ist es,
Ja, finde ich, sollte man schon.
Können wir noch mal kurz erklären, ne? Ja, also, es gibt ja diese Dinge, die nennen sich Stablecoin. Stablecoin ja. Als eine Art, ja, 1:1 Kryptowährung zu bestimmten anderen Fiat-Währungen, also meistens zum Dollar. Wir hatten ja schon öfters mal über Tether geredet, das ist eine Stablecoin. Und es gibt dann eben auch noch einen anderen Stablecoin, der auch sehr populär war, das war Terra. Also wir reden jetzt schon.
Also der Unterschied zwischen Tether und diesen Terra und Luna ist ein Paar, ist, dass Terra ein algorithmischer Stablecoin sein will. Das heißt, dass die, also während bei Tether, deren Behauptung ist halt, ja, für jeden Tether, den wir aufgeben, haben wir tatsächlich hier einen Dollar rumliegen oder irgendwas, was aussieht wie ein Dollar oder was uns irgendjemand versprochen hat, dass er vielleicht mal einen Dollar dafür schickt oder so. Da sind's immer, also am Anfang war die Aussage halt, für jeden Dollar, also für jeden Tether, den wir rausgeben, haben wir tatsächlich einen Dollar auf der Bank.
Das war zumindest die Behauptung. Ne?
Das war die Behauptung, das behaupten sie auch schon lange nicht mehr. Das ist, haben sie jahrelang, jeder, der gesagt hat, also das ist doch Schwachsinn, haben sie bezeichnet als Lügner und irgendwann, ja, nee, wir haben nie gesagt, dass hinter jedem Tether ein Dollar steckt, das ist, und so. So, also das ist, sondern dass sie halt irgendwelche Wertanlagen haben, etc. pp. Und dass sie da schnell an die liquiden Mittel rankommen. So. Und dann ist es natürlich relativ einfach, dann, wenn man sozusagen da diesen mehr oder weniger vertrauenswürdige Partei hat, die sagt, ja, ich kann dir aus jedem Tether kann ich dir sofort wieder einen Dollar machen, dann wird das Ding halt theoretisch immer ein Dollar wert sein. Das war bei Terra und Luna nicht der Fall, sondern die waren halt ein algorithmischer Stablecoin. Das heißt, die Idee war, dass man einen total tollen Algorithmus entwickelt, der dafür sorgt, dass automatisch immer, wenn Terra zu sehr im Preis fällt, dass du es verkaufen kannst für mehr, aber dass du, wenn du Lunas dann kaufen kannst, dass dann automatisch Luna gemintet werden. Oder ich weiß, also
Luna ist halt eine sogenannte Governance-Währung, die sozusagen eine zweite Währung ist, die nur dafür da ist, die Kursschwankungen von Terra aufzufangen, algorithmisch aufzufangen. Also immer, genau, wenn Terra zu hoch ist, kauft Luna oder wird dann Terra eingetauscht in Luna, sodass der Preis wieder sinkt. Und wenn Terra zu niedrig ist, wird wieder Luna in Terra investiert, damit Terra wieder hochgeht und so. Und dann wird das sozusagen algorithmisch immer, dass es sich einpegelt bei genau einem Dollar. Das ist so die Idee dabei. Das Problem ist natürlich, dass Luna halt auch nur eine Kryptowährung ist, die halt auch nur einen ausgedachten Wert hat, ja. Und das heißt mit anderen Worten, es funktioniert nur so lange, wie Leute glauben, dass Luna tatsächlich etwas wert ist, ja. Und wenn jetzt aber Leute aufhören zu glauben, dass Luna etwas wert ist, dann wird Luna...
Darum anfangen, ihren Luna zu verkaufen. Oder ihren Luna zu verkaufen.
Dann sozusagen aus Luna rausgehen, dann muss das System halt immer mehr Luna produzieren, um den Terra Kurs zu stabilisieren, was natürlich noch mehr Konfidenz in Luna dann macht, und dann gibt's halt so eine Death Spiral, Todesspirale, ja, kann das halt so reinkommen. Und das ist eigentlich auch, sag ich mal, marktmäßig jetzt keine Neuigkeit. Das ist, jeder, der sich mit so was beschäftigt, weiß um solche Risiken. Aber diese algorithmischen Stablecoin wird dann einfach mal so getan, als gäbe es das nicht. Und dieser Typ, der das dann gemacht hat, der galt halt auch so ein bisschen so als so ein Kryptomusk. Und den fanden auch irgendwie ganz viele tolle Leute, ganz viele Leute toll. Ja. Und genau, wie heißt er? Duquan, ne?
Duquan.
Quan, ja, irgendwie, also
Quan geschrieben, K wie ein.
Genau. Und auf jeden Fall hat er auch mal eine auf dicke Hose gemacht und die Leute fanden ihn toll und deswegen haben die ihm vertraut. Und dann gab's dann auch
irre noch so eine sympathischer Sache. Typ, wenn du ihn in irgendwelchen Videos siehst. Unfassbar widerlicher Typ, wenn du ihn auf seinem Twitter-Account siehst. Ich habe selten so eine krasse Diskrepanz gesehen, wie bei dem, der, und der ist halt, also es ist halt bei diesen ganzen Dingern, diese ganzen algorithmischen Stablecoins, das funktioniert so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Und dann funktioniert es sehr abrupt gar nicht mehr. Und ja. Ich habe mir das durchaus mit einer gewissen Befriedigung angeguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen, wie das in sich zusammengebrochen ist. Und es war halt, Terra ist halt an einem Tag, oder Luna ist an einem Tag um 99,9% im Preis gefallen. Und am nächsten Tag ist nochmal von diesem Niveau um 99,9% im Wert gefallen. Und du hast jetzt irgendwie, dass dieses ganze Ding, was irgendwann mal einen Marktwert von 20 Milliarden oder sowas hatte, dieses ganze Ökosystem,
ist praktisch 20 Milliarden,
das ist jetzt noch irgendwie $150.000 wert, wenn überhaupt. Also wirklich, das ist einfach, das hat sich aufgelöst. Da sind Leute, also
ich würde dafür keine $150,000 bezahlen, ganz ehrlich.
Ja, würde ich auch nicht. Aber also es gibt Leute, die kaufen das so, als ob das. Und ich meine, da sind Leute, die am krassesten fand ich diesen einen Tweet von diesem Typen, der halt, ja, ich kaufe jetzt Luna, weil zum einen, weil ich Doquan vertraue und zum anderen, weil es ist ja schon um 96% gefallen. Dann kann es ja nur noch um 4% fallen. Dann geht's ja, kann ich ja quasi nichts mehr verlieren. Ich glaube, dieser Typ hat sein own Research gemacht, wie ja immer die Krypto-Community sagt, do your own Research, und er ist halt einfach.
Das ist einfach mal ausgerechnet, ne?
Und er wusste halt vorher nicht.
96 minus 100 ist 4, also.
Ist ja ganz 100 klar, minus 96 ist 4. Es ist eigentlich total logisch. Eigentlich hat er recht. Ich verstehe nach wie vor nicht, woran das schiefgegangen ist, diese Mega-Brain-Logik. Und dann gibt's halt 4 Stunden später oder sowas, gibt's so einen zweiten Tweet von ihm, so, fuck you, Doquan! Wo er dann halt festgestellt hat, nee, da waren noch mehr als 4% drin. Und ich meine, das ist ja auch, irgendwie ist das ja auch diese Psychologie, so dieses, da ist dieses Ding, das ist um 99,9% gerade an Wert gefallen. Gestern hätte ich noch Vermögen ausgeben können. Heute kann ich hier für $1,000 was kaufen, was gestern noch 1 Million wert war. Literally. Dann kaufe ich das doch so günstig, kriege ich es nie wieder, und dann ist es halt am nächsten Tag nur noch $1 wert und dann bist du halt deine $1,000 los. Und aber nichtsdestotrotz, da treiben sich ja immer noch Leute rum. Da sagen ja immer noch Leute, naja, Luna wird vielleicht nie wieder $100 wert sein, aber auf $1 könnte es schon noch steigen. Wenn es halt auf $1 steigt, hast du es immer noch mehr als verzehnfacht oder irgendwie sowas der Wert. Oder auf $2. Aber wo halt dann auch Leute sagen, naja, wenn das der Fall wäre, wenn das nochmal so nach oben geht, dann wäre das halt mehr wert als der ganze Kryptomarkt im Augenblick zusammen. Das wird halt wahrscheinlich einfach nicht passieren. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Ja, okay. Ich
das ist sehr unwahrscheinlich auf jeden Fall.
Das ist, genau. Und ja, und ich muss natürlich auch sagen, neben dieser ganzen Schadenfreude, die ich da habe, muss ich sagen, ist das auch, oder eigentlich viel mehr ist das. Also so schwer sie es einem machen, tun mir diese Leute trotzdem leid. Sie machen es einem schwer, dass sie einem leid tun, weil diese Kryptokultur ja so toxisch ist. Ich meine, jemand, der argumentiert mit have fun staying poor, und gerade auch dieser Doquan, der war halt ja, mit armen Leuten rede ich doch nicht, so nach dem Motto und sowas. Also wirklich so dieses auf Reichtum abgehoben sein und wirklich so keinen Bezug mehr zur Realität zu haben, und dann haben sie halt ihren Absturz, verlieren alles. Ja, man kann doch nicht auf diesen Leuten so rumreiten, die haben alles verloren. Ach ja, das waren die Leute, über die ihr gestern noch Witze gemacht habt. Also es ist einem ja wirklich, fällt einem ja wirklich schwer, aber ich glaube, dass da halt auch, zum einen, glaube ich, sind da viele Leute dabei, die es einfach nicht besser verstehen und tatsächlich glauben, dass sie ein gutes Investment getätigt haben und die halt deswegen alles verloren haben, weil sie es halt nicht verstanden haben, weil sie halt nicht wussten, dass was um 96% im Wert gefallen ist, durchaus nochmal um mehr als 4% im Wert fallen kann. Aber, also, so dieses, das ist ein Komplettversagen der regulativen Elemente, also der Sicherheits-, also der Bankenaufsichten, der Finanzaufsichten, die auf solche Sachen achten sollten und die dafür sorgen sollten, dass, weil machen wir uns nichts vor, das Geld ist ja nicht weg, was da ja aufgelöst ist, sondern es hat einfach nur den Besitzer gewechselt. Und Geld hat nun mal nicht die Angewohnheit, von reichen Leuten zu armen Leuten den Besitz zu wechseln, sondern meistens geht Geld von eher armen Leuten zu Leuten, die schon vorher reich waren. Und in dieser ganzen Nummer fehlen jetzt gerade, haben sich in Luft aufgelöst, also Bitcoins im Wert von 3,5 Milliarden Dollar. Also das könnte sein, dass, oh, ein Stablecoin hat leider, sein Experiment ist schiefgegangen und hat es nicht funktioniert. Wir haben ja so drauf gehofft, naja, haben wir alle was draus gelernt. Man kann es aber auch als den größten Rugpull in der Geschichte bezeichnen.
Ja.
Und da haben halt wirklich Menschen einfach alle ihre Ersparnisse verloren. Es gibt möglicherweise oder wahrscheinlich Leute, die sich deswegen umgebracht haben, weil sie halt.
Aber auf jeden Fall Leute, die das angekündigt haben, ja.
Es gibt einige Leute, die das angekündigt haben. Es gibt Leute, die sich verschuldet haben, um dieses Kryptogeld zu investieren und die jetzt nicht wisst, die jetzt obdachlos werden im schlimmsten Fall, weil sie ihr Haus verlieren, weil sie es ihr Haus beliehen haben dafür und solche Sachen. Und das ist, ich finde diese ganze so genugtuend es auch ist, zu sehen, wie das Ganze in sich zusammenbricht. Und ich sage auch, lieber bricht es jetzt zusammen, als dass es noch größer wird, bevor es zusammenbricht. Aber das hat verdammt viele Opfer. Und dass da so gar nichts passiert, das finde ich schon krass. Und irgendwie, ich habe vorhin eigentlich so einen Tweet gesehen, wo jemand so einen Graph gemacht hat, so was Krypto-Freunde glauben, was passieren wird, wann die, so, und das war so, Krypto geht nach oben und dann die SEC fängt an, es zu regulieren und dann geht es nur noch ein bisschen nach oben. Was Krypto-Gegner glauben, was passieren wird, also Krypto geht nach oben, SEC fängt an, zu regulieren, Krypto fällt auf null. Und es bleibt bei dahin ab null. Und dann so, was wirklich passieren wird, Krypto geht nach oben, Krypto fällt, Krypto bleibt lange auf null, die SEC fängt irgendwann mal an zu regulieren. Und das ist was auch wohl jemand in dem Bernie Madoff-Prozess gesagt hat, ist halt, die SEC ist niemand, die Verbrechen verhindert, die SEC ist jemand, die ankommt und die Leichen wegräumt.
Das ist nämlich der Punkt, also man muss das ja auch politisch sehen, ne? Die SEC, wenn die SEC in einen boomenden Markt eingreift und dann der Markt zusammenbricht, dann wird man der SEC den schwarzen Peter dafür sagen, wenn man sagen, die SEC hat diesen wahnsinnig innovativen neuen Markt zerstört durch ihre rücksichtslose Regulationswut. Das wäre das Narrativ, ja?
Genau.
Und deswegen ist die SEC scheiße vorsichtig. Was man
ja durchaus nicht ausschließen könnte. Das ist ja, ich meine, könnte ja durchaus sein, ne? Ist natürlich
der Punkt, so, ne? Nur weil etwas reguliert gehört, heißt es ja nicht, dass
Regulierung es besser macht.
Dass nicht Leute das scheiße finden, so, ja?
Ja, klar,
das jedenfalls okay. Genau, also das heißt, ja, also klar, würde die SEC jetzt einfach sagen, gut, hier, Bitcoin und andere Tokens sind jetzt einfach Securities, für die gilt jetzt einfach die volle Securities-Laws, die wir halt hier durchsetzen und wir sind jetzt einfach mal zuständig und regulieren das einfach wie einen ganz normalen Aktienmarkt. So, das hätten sie sagen können, ne? Das wär im Bereich des Möglichen gewesen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, schon viel früher der ganze Kryptomarkt in sich zusammengebrochen.
Ja.
Jetzt ist es so.
Aber die Innovation.
Genau, und ich glaube, jetzt ist es so, dass sie halt erst nach dem Crash, ne? Also erst nach dem Crash werden sie wirklich aktiv. Dann jetzt, ich denke mal, das Erste, was sie jetzt machen werden, ist halt, sind halt Stablecoins zu regulieren, weil die halt einfach so wahnsinnig wichtig sind fürs Ökosystem und weil das sind praktisch Banken. Das sind Banken. Also die machen exakt das, was Banken machen. Ja, sie geben
Geld. Was unregulierte Banken machen.
Genau, sie drucken Geld, das sie halt ausgeben. Und ja, genau. Also sie sind eigentlich unregulierte Banken, sind das, ja. Und das heißt,
das ist der ganze Punkt, eine unregulierte Bank zu sein. Das sagen ja mehr als genug Leute. Die einzige Innovation an Krypto ist eine Lücke gefunden zu haben, um nicht mehr reguliert zu sein. Das ist
Regulatory Arbitrage ist der ist der Fachbegriff. Ja, genau. Also es geht einfach darum, Arbitrage-Geschäfte zu machen, wo halt keine Regulierung ist. Und der Rest ist natürlich reine Spekulation beziehungsweise Ponzi-Scheme und so weiter. Ponzi-Economics. Und das wird halt früher oder später kommen, aber natürlich wird die SEC einfach wahnsinnig davon aufpassen, dass sie halt erst nach dem Crash kommt und die Regulierung einführt, damit sie nicht den schwarzen Peter dafür bekommt, dass der Crash passiert ist. Und der Crash muss natürlich auch erst einmal als Beweisstück A da liegen, um zu sagen, ja, das Ding muss reguliert werden, ja, damit das auch jeder der Letzte noch versteht, dass es reguliert werden muss. Also so wie halt tatsächlich auch die ganze Aktienmarktregulierung, die ist halt erst nach 1929 passiert, nach dem großen schwarzen Freitag da, ne? Und
Ich glaube aber auch, dass sie ein bisschen die Hoffnung haben, dass, also wenn sie jetzt tatsächlich eingreifen würden, dass es zu einem sofortigen Crash kommen würde und dass sie so ein bisschen die Hoffnung haben, dass wenn sie es jetzt passieren lassen, geschehen lassen, dass es so nach und nach sich auflösen wird. Also das ist halt, und das sieht man ja tatsächlich ein Stück weit, dass halt
Tether hat zum einen seinen Peg verloren, also ist halt tatsächlich am Markt nicht mehr diesen einen Dollar wert, sondern so tendenziell knapp drunter, sehr, sehr knapp drunter, aber drunter. Zum anderen, der Tether hat eigentlich immer nur neues Geld gedruckt und es ist jetzt eines, ich weiß nicht, ob das erste Mal in der Geschichte, aber passiert jetzt langsam, dass Tether wirklich nennenswert an Volumen verliert, an Marktkapitalisierung, weil sie offensichtlich Gelder auszahlen. Also wenn jetzt sagen, solange sie Gelder auszahlen, ist ja alles okay. Das ist ja auch meistens bei solchen Systemen so, die zahlen halt so lange aus, bis sie halt irgendwann nicht mehr auszahlen. Das ist das eine. Das andere ist halt, das wusstest du nicht, wir haben uns vorhin nämlich zu einem Offline-Podcast quasi getroffen, also wir haben uns so getroffen, da hast du gesagt, dass das für dich total überraschend war, dass ja Tether gar nicht an jeden auszahlt. Man kann nicht zu Tether gehen und sich Geld auszahlen lassen. Das ist also, hey, ich habe hier Tether, macht mal daraus Dollar wieder. Das machen die nicht, sondern die sagen, ja, geh über irgendeine Börse.
Ja, das machen sie schon, aber sie sagen, aber sie verpflichten sich nicht dazu. Das ist der Punkt.
Nee, sie machen es nicht. Sie machen es nur für eine, es gibt eine Handvoll Leute, die das machen können auf diesem Planeten. Das sind literally weniger als 10 Leute, die, also niemand weiß es genau, aber das ist eine kleine Zahl von Leuten, die dieses Privileg genießen, dass sie mit ihren meistens Milliarden tatsächlich dann ankommen können und sagen, jetzt macht er raus mal wieder Dollar. Während du halt als kleiner Kleinstanleger, du kannst nicht zu Tether gehen und da aus Tether wieder Dollar machen, sondern du sollst gefälligst über eine Börse gehen. Und
also über eine Exchange oder was?
Ja. Das ist okay. Ich habe das auch, ich konnte das nicht glauben und ich habe mir die allgemeinen Geschäftsbedingungen, also von Tether auch mal durchgelesen dazu. Und das habe ich verstanden. Das steht glasklar drinne. Das ist, da stehen auch die Gebühren drinne, die du zahlen musst, wenn du diesen Service in Anspruch nimmst. Das ist kein kostenloses. Es ist nicht so, dass du einfach hingehen kannst und das kostenlos für dich machen, sondern es ist, dafür zahlst du eine Servicegebühr. Und diese Servicegebühr, also ich glaube, unter 100.000 Dollar machen die eh gar nichts. Also auch im besten Fall nichts. Selbst wenn du zu diesen Leuten gehörst. Was unter einer Million? Ich weiß nicht, waren auf jeden Fall Beträge, die jetzt so ein kleiner Anleger, der irgendwie vielleicht 1.000 Euro oder ein paar hundert Euro in Krypto angelegt hat und die gerne zurückhaben will, nicht ansatzweise. Also ich glaube, du hast auch eine Mindestgebühr von mehreren tausend Dollar, die du überhaupt erstmal denen in die Hand drücken musst, damit sie überhaupt irgendwie einen Finger abrühren. Also das ist, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Es war ganz klar, du als normaler Anleger wirst das nicht machen. Das ist, du müsstest schon sehr, sehr viel Glück mit deinem Krypto-Investment haben, um jemals auch nur nach den Geschäftsbedingungen von Tether in den Genuss kommen zu können, von denen tatsächlich Tethers wieder in Dollar umgewandelt zu kriegen. Wobei man ja auch nicht so, und in die andere Richtung ist es deutlich unproblematischer, keine Ahnung warum. Zwinker, zwinker. Aber ja, das ist so die Realität davon. Genau. Und ich glaube, darum ist so ein bisschen die Hoffnung der SEC, dass sich das ganze System, dass sich das selber von selber so ein bisschen beruhigt, dass die Leute ein bisschen nach und nach Einsicht haben, hoffentlich nach und nach, hoffentlich nicht alle auf einmal. Weil wenn alle auf einmal, dann gibt es einen Bankrun und dann ist es, dann implodiert's. Sondern wenn die das so nach und nach kapieren und so die ersten so langsam, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee und dann halt nach und nach und so geht das weiter. Ich glaube, das ist so ein bisschen deren Hoffnung, dass es dann halt irgendwann so langsam verpufft und dass man es dann irgendwann mal regulieren kann.
Der Grund, einer der Gründe, warum Krypto immer noch so groß ist, ja, ich sag mal so diese Kultigkeit, ne? Also dass es halt wirklich ein Kult ist. Also dass es halt,
ach so,
jede Kryptowährung halt auch so eine Community ist, ne, mit so einer eigenen, ja, eigentlich, was ich auch mal ganz gerne so einen digitalen Stamm nenne, ne? Also so eine Art Tribe, ja?
Ja, ja.
Wo es halt irgendwie so eine gemeinsame Kultur gibt, so eine Gegenkultur und so ein starkes Abgrenzungsbedürfnis gegenüber anderen Communities und dem Mainstream und so weiter und so fort. Also all diese Elemente sind halt einfach immer bei diesen ganzen Krypto-Geschichten dabei. Und dann gibt es da natürlich auch diese Memes, die dabei eine ganz große Rolle spielen. Und eins ist davon ist natürlich dieses HODL. Also du musst dein Investment halt no matter what, das behältst du, du wirst es nie irgendwie auflösen, du wirst es nie sozusagen wieder in Dollar umwandeln. Und das andere ist natürlich,
klar, ist doch fantastisch.
By the dip, immer wenn es runtergeht, dann musst du, das ist doch total gut, ja. Also dann, wenn es runtergeht, dann ist dann halt dein Bitcoin viel günstiger und du kannst dann noch viel mehr kaufen von den Bitcoin, ist das nicht toll und so. Also musst du sagen, du freust dich ja da über diesen Kurssturz, weil dann ist ja sozusagen für dich natürlich die Opportunity, billig an Bitcoin zu kommen, also billig in Anführungsstrichen, ja. Das ist ja sowieso so geil. Und jedenfalls, das sind natürlich solche Mechanismen, die natürlich genau darauf abzielen, dass selbst in solchen Situationen, wo der Preis runtergeht, die Leute eben nicht zu einem Bankrun übergehen, sondern erstens natürlich ihre Bitcoins halten und zweitens eventuell sogar noch dazu kaufen, um dann halt diesen Kurssturz irgendwie wieder abzufedern. Was, glaube ich, halt nicht, das ist, glaube ich, keine perfekte Absicherung, aber ich glaube, es ist halt definitiv, es hat einen Impact, ja, diese Kultur.
Ja, natürlich hat das einen Impact. Also ich meine, wenn da irgendjemand ankommt und mir erzählt, ein Bitcoin ist immer noch ein Bitcoin, das ist natürlich zum Beispiel eine reine Selbstverteidigung. Also es ist so eine reine Selbstversicherung.
Ja, aber Luna ist auch noch ein Luna.
Ja, ein Luna ist auch noch ein Luna, ja, fantastisch. Ja. Eine Wirecard-Aktie ist immer noch eine Wirecard-Aktie, fantastisch. Ja. Und du hast keinen Verlust gemacht, solange du nicht verkaufst. Das ist natürlich auch, ich meine, ich habe gestern auf Twitter mich mit jemandem einen Witz gemacht über einen Typen, das war kein Krypto-T-Shirt, sondern jemand hatte eine Ethereum-Tasche auf dem Rücken und ist damit durch Berlin gefahren auf dem Fahrrad. Und dann hatte ich halt diese Idee zu diesem Witz, ich habe gerade jemanden im Krypto-T-Shirt gesehen, ich weiß nicht, wie man sich da korrekt verhält, steckt man ihm ein bisschen Kleingeld zu oder sollte man das nicht machen, weil sie es eh wieder verspielen. Fand das natürlich ein Haufen Leute sehr, sehr witzig und hat so das Übliche. Und dann hat er halt Junge, nein, du solltest ihm gratulieren, weil der ist nämlich schlau genug. Und dann hat er angefangen, dann habe ich mit jemandem sehr lange so eine Diskussion geführt, weil ich wollte so gucken, glaubst du die Scheiße selber oder probierst du jetzt mir irgendeinen Schrott anzudrehen oder was ist dein Spiel, was geht da ab? Und wir sind halt bis zum Ende nicht auf den Punkt gekommen. Und ich habe eine sehr simple, also es ist natürlich so das Übliche, ja, du hast keine Ahnung. Ich seit 5 Jahren beschäftige ich mich damit. Ich habe mich hier voll damit beschäftigt. Sorry. Ich kenne Krypto leider oder Bitcoin seit Anbeginn. Ich habe mich länger damit beschäftigt als du. Und dann erzählt, dann kann man 10% Zinsen kriegen. Und dann, okay, woher kriegst du deine 10% Zinsen? Wer zahlt die? Woher kommt das Geld? Was ist das Produkt? Wenn du heute 100 Euro einzahlst und nächstes Jahr angeblich 110 Euro bekommst, aus wessen Portemonnaie kommen diese 10 Euro? Und ich meine jetzt nicht deine scheiß Kryptowährung, sondern das Fiat, was du nachher auf dem Konto hast. Das Hard-Cold-Cash, was tatsächlich in deinem Bankkonto ist. Und das ist natürlich eine Frage, die er nicht beantworten konnte oder wollte. Da stelle ich ihm Dummheit, dann konnte er sie nicht beantworten. Wenn ich ihm Bösartigkeit unterstelle, dann wollte er sie nicht beantworten, weil er natürlich, und das ist sowas, was dann so ein bisschen so mein Gedanke war, wenn man in diese Systeme reinguckt, das sind unfassbar komplexe Systeme und es ist natürlich mit Absicht sind das komplexe Systeme, damit man sie nicht durchschaut, damit man nicht sieht, dass einem eigentlich nur das Geld aus der Tasche gezogen wird. Aber wenn man mal ein bisschen raustritt und sich so eine Systeme von Weitem anguckt, so irgendwelche Coins, irgendwelche NFT-Produkte oder sowas, dann ist das eigentlich immer so, dass wenn das so eine Blackbox ist, es geht Kapital rein und es geht Kapital raus. Und es geht Kapital raus, geht an die Developer immer, die nehmen sich ja gerne mal so ein Drittel von allem, was da ist. Es geht Kapital raus an die Early Investors und du wirst niemals Early Investor sein. Du weißt, dass du Early Investor bist, wenn der Gründer des ganzen Projekts persönlich vor dir aufschlägt und dir eine Präsentation macht, warum du in sein Projekt investieren solltest. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du kein Early Investor, sondern bist du so. An die geht Kohle raus, es geht Kohle raus an die ganzen Influencer, die sich scheiße bewerben, es geht Kohle raus an die Infrastruktur, das Mine etc. pp., das kostet ja auch, das kostet ja Energie und so weiter und so weiter und so fort. Bei vielen dieser Krypto-Scheiße, die noch irgendwelche Kunden hat, ist das ja auch nicht so, dass die Kunden bezahlen soll, dass die Kunden, sondern so, ja, wir sind hier der Laufcoin. Wir, jedes Mal, wenn du laufen gehst, kriegst du Geld. Okay, wer zahlt dieses Geld? Also auch selbst Kunden müssen nicht bezahlen, sondern werden ausgezahlt. Play-to-Earn-Spiele, wo ich für ein Spiel nicht mehr bezahlen soll, sondern angeblich bezahlt werde, weil ich dieses Spiel spiele. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Und wenn man sich mal den Inflow anguckt, also wo kommt das Kapital her? Da gibt es nicht so viele Varianten, sondern gibt es eigentlich nur eins, die Investoren. Und damit sollte doch eigentlich jedem klar sein, dass aber wenn das Geld nur von den Investoren kommt und es sonst keinen Einfluss von Kapital gibt, sondern nur Ausfluss, und du sollst Investor werden, dass das Geld aus deiner Tasche geht. Und natürlich kannst du hoffen, das ist ja bei vielen dieser Ponzi-Schemes so, dass halt die ersten Investoren werden auch ausgezahlt, während die späten Investoren sind dann die halt, auf denen die ganzen Kosten sitzen bleiben, die dann den Totalverlust hinnehmen müssen. Aber du kannst halt nie wissen, bist du jetzt einer der Early-Investoren, bist du einer der späten, der dummen späten, oder also der relativ Early-Investoren, die noch ein bisschen was zurückkriegen, oder halt einer der späten Investoren. Und ich wette dir mit dir, in ihrem Verkaufspitch werden sie das auch nicht sagen, hey, du bist jetzt übrigens ein Late-Investor, tut uns leid, du wirst jetzt alles verlieren, was du kriegst, sondern du wirst bis zum Ende so behandelt werden, als wärst du jetzt ein Early-Investor, der ganz früh dabei war.
Nee, es ist ja auch immer, es ist immer early, es ist immer early.
Es ist immer early. It's still early times. Und das andere, was mir aufgefallen ist, dass dieses ganze Krypto und wenn man Coin oder Token oder wie auch immer es heißt, einfach durch Murmel ersetzt, dass es dann eigentlich relativ offensichtlich ist, dass es ein Scam ist. Weil wir alle wissen davon, dass Manhattan ja damals angeblich den amerikanischen Ureinwohnern für Murmeln abgekauft worden ist und sowas. Und wenn ich halt hingehe und sage, ja, hier ist ein total geiles Scheme, du kriegst 100 Murmeln für nur 1.000 Euro, ja, warum soll ich dir einen Murmel kaufen? Weil die kannst du staken und dann kriegst du nächstes Jahr kriegst du 20% pro Jahr Murmeln. Und also kann ich aus meinen 100 Murmeln 120 Murmeln machen? Ja, genau. Kriegst du 120 Murmeln. Und jeden Monat, wenn du zahlst, kaufst du uns noch 10 weitere Murmeln für 100 Euro ab, dann kriegst du auch, dann kriegst du jedes Jahr dann, nach einem Jahr kriegst du dann 2 Murmeln mehr. Und was mache ich mit den Murmeln? Ja, ich kann es dann verkaufen wieder für Geld. Aber sind die denn noch so viel wert? Klar, die sind sogar noch mehr wert, weil unsere Murmeln werden nämlich die weltweite Kapitalreserve, weil Murmeln kann man nicht drucken nach Belieben.
Das ist
wir haben da in der Murmelfabrik haben wir einen Computer dran stehen, der zählt immer mit, dass da nie mehr als 21 Millionen Murmeln produziert werden. Und solange niemand diesen Computer ausschaltet, werden da auch niemals, oder ihn umprogrammiert, werden niemals mehr als 21 Millionen. Das heißt, irgendwann, wenn wir die Weltwährung sind, werden alle deine Murmeln wollen und werden dir dafür alles geben, was du willst. Weil
ist das, ja.
Es macht einfach keinen Sinn. Es macht, ich weiß nicht.
Aber das ist wirklich, das ist das Interessante, wenn du dich so richtig mit so Hardcore-Maximalisten, so Bitcoin-Maximalisten oder so auseinandersetzt. Das ist ja tatsächlich deren Erzählung. Also
ja.
Es ist ja,
ja, ja.
Also
die ich machen ja nicht von erfunden. Das ist ja wirklich nur einfach.
Ja, ja. aber die glauben wirklich. Das muss man sich mal reinziehen. Die glauben wirklich, dass halt irgendwann Bitcoin zu der alles dominierenden Weltwährung wird und dass eigentlich alle Werte und alle Preise und so weiter werden in Bitcoin ausgezeichnet. Wir brauchen jetzt gar nicht darüber zu reden, wie viel Sinn das macht, eine total deflationäre Währung irgendwie als sozusagen tatsächlich als Medium of Exchange zu nutzen. Will ich jetzt gar nicht reinsteigen in die Situation, ja? Sondern allein diese Situation zu machen, die sie sich ja explizit erträumen, dass die Weltgemeinschaft auf ein Asset umschwenkt als Währung, von dem ganz, ganz, ganz wenige ganz, ganz, ganz viel schon gehortet haben. Ja?
0,01% aller Bitcoin, 0,01% aller Bitcoin-Besitzer sind in der Hand von, besitzen 27% aller Bitcoins.
Ja, genau. Also es ist also absurd. Es ist einfach absurd ungleich verteilt. Also sozusagen from the start, ja,
ja, ja.
Sollen wir diese Leute sozusagen zu den zu den Overlords, würden wir jetzt diese Leute, die halt schon Ewigkeiten in Krypto sind und ganz viel Krypto haben, die würden wir jetzt freiwillig zu den Overlords der Welt machen, ja, und zwar in einem Maße, wie Ungleichheit heute gar nicht vorstellbar ist, ja.
Ja.
Und wir allen, sag ich mal, keine Ahnung, wie viel Prozent, 95% der Welt, die ja kein Krypto hat, ja, die sollen sich dann halt bei denen Krypto leihen, ja, so, oder leihen oder irgendwie als Bittsteller bei denen auftauchen. Also im Endeffekt, die wünschen sich so ein Krypto-Feudalsystem her. Sie wünschen es sich, sondern sie glauben, dass wir es einfach einführen, weil keine Ahnung, weil wir sie so geil finden oder sowas, ja, irgendwie.
Weil wir alle einsehen, dass Gelddrucken keine gute Idee war.
Ja, genau.
Hey,
genau,
nimm alles, was ich jemals besessen habe.
Also, man muss
sich, weil der Euro, da steckt ja gar nichts dahinter.
Also, man muss sich das wirklich reinziehen, wie, das ist ja psychotisch, diese Vorstellung, ja. Also, das ist ja psychotisch. Also, das ist, und das Interessante ist, das ganze Ding macht ja nur dann Sinn, wenn du wirklich daran glaubst, ja. Und deswegen sind diese Bitcoin-Maximalisten auch so unfassbar aggressiv, ja. Weil wir sind ja für die schon, wir sind doch schon für die mittellos, ja. Weil wir sind ja schon,
wir haben es bloß nicht verstanden.
Wir haben noch nicht verstanden, dass wir sozusagen ganz unten in der Nahrungskette sind, weil ihr System ja kommen wird, ja. Also das ist ich gab da so einen schönen Bericht von der Bitcoin-Konferenz, da gab es ja jetzt gerade in Miami eine.
Ja, mal wieder.
Und da war halt so ein Typ da, der halt auch so viel
auch der Präsident von El Salvador konnte leider nicht kommen.
Sein
Land geht gerade pleite. Das ist halt auch ein Krypto-Opfer. Da geht El Salvador, ja, ist gerade dabei, pleite zu gehen.
Ein ganzes Land
geht pleite, weil ihr Präsident glaubte, in Bitcoin investieren zu müssen.
Unglaublich. Und jedenfalls auf dieser Konferenz, da gab es ja auch echt Pflicht durchgeknallte Leute, die da, also Peter Thiel hat da ja auch gesprochen und Jordan Peterson und so. Also so richtig auch so ein Right-Wing, so ein richtiger rechtsradikalen Treff dort. Und jedenfalls, was dort aber interessant war, war dann natürlich, dass die Leute auf der Bühne alle Maximalisten waren. Aber im Publikum gar nicht mal so. Das ist ja ein großes Publikum gewesen. Es waren ja so irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Leute oder sowas, ne? Und dann gab es dann halt tatsächlich halt so die Situation, wo dann halt die Leute auf der Bühne meinten so, ja, wir sind hier Krypto, wir sind hier Bitcoin-Enthusiasten und genau, was viele Leute gar nicht wissen, die Bitcoiner hassen Krypto, also Krypto im Sinne von andere Kryptowährungen außer Bitcoin. Ja, die glauben auch, also bei vielem, wo Max und ich so über Krypto raten, würden Bitcoiner sagen, ja,
total. Richtig,
genau, total, total.
Ich habe so ein paar Bitcoiner angeguckt, wie die so über das Terra-Debakel sich ausgelassen haben. Das nimmt sich gar nichts.
Die verstehen total. Die verstehen total, dass das ein
Ponzi-Scheme ist. Jede Kryptowährung ist komplette Scheiße und ein Ponzi-Scheme und alles nur Betrug.
Außer natürlich Bitcoin. Und das ist nicht so geil. Also das ist so geil. Also sie haben halt sozusagen, sie machen die kognitiven Prozesse, um zu verstehen, warum das alles scheiße ist. Sie stoppen nur bei Bitcoin, weil because of course.
Ja, und Bitcoin-Maximalisten und ich unterscheiden uns gar nicht so sehr. Ich bin einfach nur ein Shitcoin weiter als ihr. Das ist alles. Das ist
genau.
Wie also, die alten Atheisten von Gläubigen.
Genau, nicht es gibt halt Bitcoin und Shitcoin. Das ist halt so deren Philosophie, ne?
Also ja.
Und jedenfalls stand dann halt einer von diesen Bitcoin-Maximalisten stand dann halt auf der Bühne und hat dann halt einfach mal gefragt, so wer von euch hat denn Ethereum und wer hat von euch Bitcoin? Ne? Alle Hände gehen hoch. So wer von euch hat Ethereum? Immer noch so 80%. So.
Okay.
Wer hat von euch, geht da so die einzelnen Kryptowährungen durch und tatsächlich war das ganze Publikum hatte halt einfach ganz viele unterschiedliche Krypto-Geschichten, so und NFTs und hast du nicht gesehen. Weil die meisten Leute sind halt nicht so richtig tief in der Ideologie, sondern für die ist das halt so, Krypto interessant irgendwie. Ja,
ist Gamble, das ist Glücksspiel.
Ja, das ist Glücksspiel.
Ich meine, ich kenne das ja auch von, ich kenne ja ein paar Leute, die das machen oder gemacht haben. Ich traue mich nicht mehr zu fragen. Bis vor kurzem haben sie es einem ständig noch von alleine erzählt, jetzt irgendwie gar nicht mehr, keine Ahnung warum.
Naja, also ich meine, Leute, die wir kennen, die sind echt auch früh genug dabei gewesen, die machen noch ihren, die werden ihren Schnitt gemacht haben, ne? Also.
Ja, ich kenne auch welche, die definitiv Asche gelassen haben.
Ja, das kann ich, das glaube ich auch, ja.
Also ich kenne Leute, die spät genug
persönlich dabei waren. Glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt persönlich Leute kenne, die so spät dabei waren.
Also ich kenne mehrere. Die sich dann auch gegenseitig so, als der erste Crash letzten Sommer kam, so weiß ich noch, wie ich auf einer Geburtstagsparty von einem Kind stand und ja, du musst dabei bleiben, jetzt nicht aussteigen, okay. Glauben verlieren. Also das war auch ein bisschen krass. Also es war, Ja, das ist, ich finde das ja auch, ich meine, jetzt gab es ja den in hier die Affenbildchen. Die haben jetzt einen Land Sale gemacht, einen Metaverse Land Sale, wo man im Metaversum Land erwerben konnte. Und
in Affenhausen oder was?
In Affenhausen.
In Bord Affenhausen oder ich habe keine Ahnung,
was. Der Contract war so schlecht programmiert, dass Ethereum eingebrochen, also dass Ethereum die Blockchain zusammengebrochen ist. Es war eine komplette Shitshow. Leute haben teilweise mehr in Gas-Fees, also bei Ethereum muss man ja bezahlen, um eine Transaktion auszuführen, das nennt sich Gas, also haben mehr in Gas bezahlt, als dieses nicht billige Land gekostet hat, weil sie haben das nicht so als Versteigerung gemacht, normalerweise läuft das als sogenannte Dutch Auction, eine Dutch Auction ist, also holländische Auktion, ist, dass du fängst mit einem Anfangspreis, mit einem hohen Anfangspreis an und er sinkt so lange, bis die erste Person zuschlägt, das ist das Übliche bei solchen Systemen, das haben die nicht gemacht, sondern die haben alles zu einem Festpreis verkloppt, so dass die Leute einfach durchgedreht sind und Leute haben teilweise ein Vielfaches an Gas-Fees ausgegeben von dem, was nachher das wertlose Land gekostet hat. Mehrere $10,000 reingesteckt irgendwie, nur um die Transaktion durchzukriegen. Und jetzt haben sie halt alle Affenland, theoretisch. Wobei diese Firma, also diese Bored Ape Yacht Club, diese Firma, die da dahinter steckt, außer Affenbildchen malen haben die ja bisher nicht viel auf die Reihe und ein paar Partys organisieren, haben sie ja bisher nicht viel auf die Reihe gekriegt. Also dieses Land ist angeblich fürs Metaverse, was ja immer noch so ein bisschen so ein Ding ist. Aber niemand.
Na kommen Sie, Sie haben auch einen Discourse-Server aufgesetzt, glaube ich.
Stimmt, das haben sie auch noch gemacht. Ich habe gerade ihre Fähigkeiten total unterschätzt.
Ja. Also musst du es immer mal anerkennen.
Die haben niemanden engagiert, die müssten ja nach den Millionen, die sie eingenommen haben, um jetzt so ein Metaverse zu schaffen, in dem sich dann alle rumtreiben, müssten ja viele, viele Spieleprogrammierer einstellen, die müssten anfangen, eine Roadmap zu machen, die müssten nichts dergleichen ist passiert, die haben nach wie keine Jobs zu vergeben. So, das ist, ehrlich, das ist, als ob ich dir ein Traumschloss verkaufen wollte. Literally, das ist, du, ich stelle mir ja gerade, in meinem Kopf stelle ich mir gerade ein Schloss vor und das hat viele tolle Türme und viele Räume und hat einen super geilen Pool und da ist ein Helikopterlandeplatz, da ist auch der Helikopter dabei. Du kannst es jetzt noch kaufen, weil ich habe nur dieses eine Traumschloss. Du kannst die letzte Person sein. Und das ist, Leute sagen, ja, das machen wir. Und ich mache hier mal kurz Michis Mikrofon aus. Damit er nur niesen kann. Das sieht gerade sehr lustig aus. den Leuten wären im wahrsten Sinne des Wortes, es sind keine Traumschlösser, weil es ist halt leere, also es ist halt einfach nur Land. Auf dem Land ist ja noch nichts drauf. Also es ist, du kannst das Land kaufen, auf dem du dann, wenn du genug Fantasie hast, dir irgendwann mal ein Traumschloss Traumschloss im Sinne von, ich bilde es mir nur ein, nicht im Sinne von sehr, sehr schönes Schloss, was in der Realität existiert, bauen kannst. Und die Leute kaufen es massenhaft. Also ich weiß nicht, was man da noch sagen soll. Das ist einfach.
Have fun getting poor ist jetzt meine Standardantwort.
Naja, sie sind es ja schon. Also ich meine, das ist halt.
Ja, manche vielleicht auch gerade erst im Prozess. Also ja. So.
Ich glaube, man kann davon ausgehen, in dem Moment, in dem du das Geld überweist, hast du es verloren. In dem Moment, in dem du die Kryptowährung kaufst. Ja, es gibt welche, die schaffen es dann noch, das irgendwann nochmal wieder rauszukaufen und sich dann so. Aber eigentlich ist dein Geld schon weg. Und dieses, das ist natürlich auch dieser psychologische Trick, solange du es nicht verkaufst, hast du noch keinen Verlust gemacht. Ist ja auch, ich meine, da gibt's jetzt noch Leute, die an ihren Lunas festhalten, in der Hoffnung, dass es irgendwann vielleicht nochmal nach oben geht. Und solange sie nicht nachgehen, also ich meine, entweder kommt die Realität von draußen rein, weil du so viel von deinem Eigentum investiert hast, dass du tatsächlich dein Haus einfach verlierst, dann kommt halt die Bank und sagt, ja, deine scheiß Luna kannst du behalten, wir nehmen einfach dein Haus. Aber es gibt natürlich auch viele Leute dabei, die nach wie vor die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Und es ist jetzt schon offensichtlich, wie dieser Do-Kwon halt sich sagt, okay, diese dumme Masse, die ich einmal gemolken habe und den ich einmal extrem viel Geld aus der Tasche gezogen habe, die machen das Spielchen auch ein zweites Mal mit. Und das finde ich ja auch, wie viele Leute dabei sind, die nach wie vor nicht kapieren, dass sie gescammt worden sind, sondern die nach wie vor sagen, ja, bitte hilf uns hier rauszukommen und ja, es ist doch super, ja, Luna nochmal wiederbeleben. Wo es eigentlich der einzige Existenzzweck von dieser Luna-Währung war halt dieser Governance-Coin zu sein für Terra. Und wenn es kein Terra mehr gibt, dann gibt es keinen Grund, Luna zu haben. Das war die Definition von dem Ganzen. Und jetzt kommen die nur, nee, also wir müssen das alles wieder aufbauen und das ist Luna, muss gerettet werden. Und ja, das, wir haben jetzt einen großen Verlust gemacht und das ist aber nur eine Marktbereinigung. Das war damals nach der Dotcom-Krise, war das genauso. Jetzt geht's erst richtig los und so. Ja, man kann die gleichen Leute offensichtlich nicht, sicherlich nicht alle, aber ein Teil von ihnen kann man dann auch noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal scammen und sie werden sich einfach immer nur wundern, warum sie immer ärmer werden, obwohl sie doch so eine geilen Investments machen die ganze Zeit über. Das ist echt tragisch. Und da helfen nur Gesetze. Sorry, da helfen nur Gesetze. Das ist wie Gurtpflicht. Man muss die Leute manchmal vor sich selber schützen. Man muss die Milliardäre vor sich selber schützen, aber auch den Rest.
Ich habe ja letztes Jahr Ende des Augusts hatte ich ein längeres Interview gegeben, der Brand 1, über Kryptowährung, und da habe ich tatsächlich die Voraussage gemacht, dass noch in einem Jahr das halt der Krypto-Crash kommt. Man könnte jetzt sagen, ich habe Recht behalten, aber ich glaube nicht, dass es der Crypto-Crash wird. Ich glaube, dass wir jetzt haben, noch nicht der Crypto-Crash ist. Der Crypto-Crash ist erst dann ein wirklicher Crypto-Crash, wenn Bitcoin unter 1000 ist. So, das ist für mich die Definition.
Okay.
Und ich glaube, das wird noch passieren.
Ich bin mir
mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ob es bis Ende August läuft. Also 1. September können wir dann gucken, okay. Da lasse ich mich gerne daran kritisieren. Aber auf jeden Fall, ich stehe nach wie vor zu der Aussage.
Also ich treffe solche Aussagen nicht, weil es macht
ich Spaß. Ich tue es einfach, weil ich Spaß dran habe.
Ja.
Einfach, weil ich Spaß dran habe.
Ich finde, solche Vorhersagen zu treffen, finde ich relativ sinnlos, weil ich habe halt, niemand hat genug Ahnung davon, sowas vorherzusagen. Aber dass da der eigentliche Crash noch bevorsteht, glaube ich auch. Aber das ist ja auch, was ja auch echt krass ist an dem ganzen Ding, ist ja, dass, also ich glaube, es gibt tatsächlich einfach die Leute, die glauben, dass das der Zukunft, dass das die Zukunft der Finanzen ist und dass sie damit irgendwie reich werden, oder die halt wirklich nicht mitkriegen, dass ihnen Glasperlen verkauft werden und dass sie einfach jeden Monat noch eine Glasperle oben drauf kriegen und das einfach komplett sinnlose Glasperlen sind. Aber es gibt ja auch die einfach sagen, ja, ich weiß, dass das ein Ponzi ist.
Wie dieser eine Typ, der im Interview war, ne, der hat das ja eigentlich ziemlich genau erklärt. Der hat ja gesagt hier so, wir haben hier so eine Box und da tun wir halt Geld rein und dann nehmen wir Geld
dieser
raus.
Dieser Typ. Der Typ, weiß nicht, wie der hieß. Dem gehört Binance.
Das ist der Binance, heißt, ja.
Ja, ja. Der ist einer der reichsten Kryptomilliardäre überhaupt. Der ist so, Sam, bla, 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 irgendwas. Der hat diese Blackbox beschrieben. Dann packen wir Geld rein und sagt, das ist jetzt 100 Millionen wert, und dann sagen, oh, 100 Millionen, da stecke ich mal auch ein bisschen Geld rein, und dann nimmt man irgendwann das Geld raus und dann stellt man fest, dass gar kein Geld mehr drin ist, und dann bin ich sehr reich.
Da war halt auch Matt Levine mit in dem Podcast, und er meinte so, also ich bin ja schon ein ziemlich zynischer Typ so, aber das, was du gerade beschreibst, ist halt wirklich so 1A ein Ponzi-Scheme. Ja. Und er hat das noch nicht mal beschritten, so, nee, ja, das ist halt Ponzi-Scheme, ja klar, natürlich.
Er hat das danach beschrieben, ja, das ist ja nur schlecht zusammengeschnitten gewesen, gewesen. Eigentlich habe ich ja was ganz anderes erklärt. Das war ja nur eine vereinfachte Darstellung von dem, was es eigentlich ist. Aber nee, ja, das ist
ja. Also es gibt Leute, die sind schlau genug zu wissen, was sie da tun, ne? Und ja, und das sind die Leute, die das große Geld machen. Weil sie einfach
zynisch genug sind. Du musst halt auch zynisch genug sein. Du musst halt auch, ich weiß, also ich glaube, mir würde es wirklich, ich würde vielleicht ein sehr, sehr viel bequemeres Bett haben, wobei mein Bett ist alles andere als unbequem. Zum einen, ich frage mich, also ab einem gewissen Punkt, was will man mit noch mehr Geld? Ich nehme an, es gibt mehr als, also es werden einem dann schon mehr als genug Dinge einfallen, die man machen kann, aber mein Lebensglück im Augenblick scheitert nicht an zu wenig Geld, muss ich sagen. Ich bin in der glücklichen Situation, relativ gut zu verdienen und das vielleicht reicht's mir, also ich brauche keinen Lamborghini, ich bin da wirklich, ich brauche kein dickes Auto, ich brauche keine Villa, das hat ja auch alles einen Preis, das ist ja auch,
aber man gut, zahlt ein Privatjet, dann ja meine, ne, also es wäre doch schon, oder so eine Yacht oder so,
Also schon allein dadurch, dass ich probiere, meinen CO2-Ausstoß.
Oder neues Fahrrad
wäre mal geil.
Ja.
Aber ich kann mir ein neues Fahrrad.
Mit Hubschrauberlandeplatz. Ein Fahrrad mit Hubschrauberlandeplatz.
Wenn ich mir ein neues Fahrrad kaufen will, kaufe ich mir ein neues Fahrrad. Als jemand, der probiert halt seinen CO2-Ausstoß halbwegs in den Griff zu halten, weil ich ein Kind habe und gerne hätte, dass dieses Kind auf diesem Planeten auch noch ein paar Jahre länger lebt als ich. Ja, was willst du denn? Also als CO2-conscious Person kannst du mit Milliarden eh nichts anfangen. Also du kannst dir massenhaft Macht kaufen, aber ich meine ich habe nicht das Gefühl, dass Putin oder Elon Musk irgendwie einen sonderlich glücklichen Eindruck machen. Also ich hab niemals Elon Musk gesehen und habe gedacht, das hätte ich auch gerne. Ich habe das Gefühl, dass das alles tragische, komplett zerstörte Figuren sind, die einem Traum hinterherrennen und eine Idee, dass sie sich selber erfüllen, indem sie noch mehr Geld haben. Das ist, ich meine, wie kaputt musst du sein innerlich, dass du Twitter kaufen willst und dass du glauben willst, damit irgendwie so ein Geschenk an die Welt zu machen, aber gleichzeitig auch die Selbstreflexion nicht besitzt, zu verstehen, dass du nicht halb so schlau bist, wie du eigentlich denkst. Also das ist halt dieses, und alles, was dem in seinem Leben fehlt, ist, dass dem irgendjemand mit, dass er irgendwann mal eine Konsequenz von irgendwas gespürt hat. Diese Menschen brauchen vielleicht einfach mal, müssen einfach mal eine Barriere spüren. Und weil, also ich weiß nicht, was will man mit der Scheißkohle? Das finde ich halt so krass an, da haben wir vorhin drüber gesprochen, so Wolf of Wall Street und sowas. Das sind ja, diese Filme stellen ja alle gescheiterte Existenzen dar. Hier, Rick von Rick and Morty, da haben wir ja drüber geredet. Der Typ, der sich regelmäßig probiert umzubringen. Rick Sanchez, genau. Ich kam jetzt nicht auf den Nachnamen.
Wir kamen jetzt auch wieder auf diesen, genau, auf den Terra-Gründer, diesen Duke
Quan,
weil der halt hatte nämlich unter einem Pseudonym, nämlich unter Rick Sanchez, unter dem Pseudonym Rick Sanchez, nämlich schon mal an Stablecoin betrieben.
Nicht schon mal, sondern parallel zu Terra.
Parallel zu Terra, der schon dann früher als Terra halt in sich zusammengesackt ist und hat sich dann aber unter seinem Real Name darüber lustig gemacht.
Ja, und hat erzählt, was das für ein Scheiße ist und dass das ja ganz furchtbar ist und was das für Betrüger sind, etc. pp. Also der ist einfach ein zynisches Arschloch.
Unfassbar. Also was
durch und durch.
Was man wie durchgeknallt zynisch kann man eigentlich sein? Das ist irgendwie.
Ja, also da muss doch irgendein Teil vom Hirn muss doch einfach nicht existent sein, dass man dieses
abgespalten sein oder so ist. Ja.
Ja. Komisch. Und aber eben auch Rick Sanchez, der eigentlich die tragischste Figur in dieser ganzen Serie ist, und das wird ja auch nicht verheimlicht. Also ich meine, ich kapiere das und ich bin jetzt nicht gerade der subtile Hintversteher bei irgendwelchen Filmen. Das wird oft genug gesagt, dass er einfach ein Arschloch ist. Das sagt Morty ihm ständig. ich weiß noch diese eine Folge, wo er probiert, sich umzubringen und sich nur deswegen es nicht schafft, sich umzubringen, weil er zu betrunken ist. Ich meine, und dann gehen Leute und sagen, so wie der wäre ich auch gerne. Warum? Warum? Wer will so zerstört und kaputt sein? Warum? Warum sollte man das sein? Aber eben auf Wolf of Wall Street, der eine komplett zerstörte Existenz ist in dem Film am Ende. Aber irgendwie sagen ja, oh, der hatte eine Yacht. Yacht hätte ich auch gern. Ja, welchen Preis hast du bezahlt? Und auch wenn ich mir irgendwie sowas wie hier Succession angucke, so diese Serie, klar, das ist, ich will mal mit diesen Leuten wirklich tauschen, die sind doch wirklich noch alle kaputt einfach. Okay, das ist auch eine Fernsehserie.
Und wie gesagt, wir müssen die Reichen vor ihrem Geld beschützen. Das müssen wir machen. Und ich meine das ganz ernst. Also es ist wirklich auch, ich kann das auch nicht mit ansehen. Das ist ja auch echt traurig, ne?
Hab doch Mitleid mit den armen Reichen.
Ja, und ich meine, ganz ehrlich, also allein, dass sich irgendwie Bill Gates jetzt immer irgendwie über die Twitter-Werbung sich in meine Aufmerksamkeit reinschraubt. Der arme Mensch, ja. So.
Bitte gib mir Aufmerksamkeit.
Ja, beziehungsweise voll in positive Aufmerksamkeit, ne? Also so,
ja.
Ich meine, den hat gerade seine Frau verlassen, weil er halt, weil die halt rausgekriegt hat, was der für ein ekelhaftes Zeug mit Epstein zusammen gemacht hat, ne? Also.
Ja.
Der Typ. Also diese ganzen Leute, die müssen einfach alle enteignet werden. Und
ja, Bill Gates war mein Role Model irgendwann mal vor Bill Gates vor langer Zeit und Leute wollten so sein wie er. Wahrscheinlich wollen es heute noch sehr viele Leute.
Und ich wollte auch noch mal was sagen über Macht und Regeln.
Apropos, aber wenn man keinen Bill Gates in seiner Twitter-Werbung drin haben will, ich umgehe das Problem sehr, sehr einfach, indem ich einfach Tweetbot nutze und ich gebe halt das bisschen Geld, was das kostet pro Jahr dafür aus. Und
ich benutze Tweetbot auch, aber nicht nur halt.
Mhm. Ich gehe auch manchmal auf die Seite halt, um ein paar Sachen zu sehen, aber ich, Gott sei Dank sehe ich da nicht Bill Gates in der Werbung, ist ja ein Schrott.
Jedenfalls,
wenn Elon Musk den Laden übernimmt, dann wird es wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr geben, den auszublenden. Ja, wenn der an die Macht kommt, dann sind alle Third-Party-Clients sofort tot. Im Augenblick weiß er nur noch nicht, dass sie existieren. Das ist, sobald er das kapiert, sind die alle weg vom Fenster.
Also ich wollte noch was über Macht und über Regeln sagen. Bei Elon ist es halt so offensichtlich, er scheißt halt auf Regeln. Es gab jetzt, auch bei der Twitter-Übernahme hat er schon ganz, ganz viele SEC-Regeln verstoßen. Und er hat auch sonst schon viel gegen alle möglichen Regeln, auch vor allem SEC-Regeln verstoßen. Und er ignoriert das halt immer. Er ignoriert das einfach, er scheißt drauf und dann kriegt er eine Verwarnung, dann kriegt er ein Bußgeld, dann zahlt er das nicht und dann kommt zu Gerichtsverfahren, dann kommt er nicht hin und also er ist wirklich, er scheißt einfach komplett drauf und er weiß, dass er halt mächtig genug ist, dass er halt sich über Regeln hinweggeht. Es gibt sogar diesen einen Fall, wo er halt dann persönlich dafür gesorgt hat, dass irgendein SEC-Mitarbeiter nie wieder irgendwo einen Job bekommt oder so, ja. Also man muss halt sehen, dass halt viele der SEC-Leute, SEC ist jetzt auch nicht so wahnsinnig super Arbeitgeber, jedenfalls wenn man im Finance-Business ist und sich damit auskennt, ist das nicht der beste Arbeitgeber.
Klar, du kannst viel mehr verdienen woanders als bei der SEC.
Deswegen ist halt für viele SEC ist halt so eine Zwischenstation und sie wollen dann halt irgendwann sozusagen als Legal, ins Legal Department von irgendeinem großen Hedgefonds oder so gehen.
Ah ja, okay,
und, das hat dann auch noch. Und Elon Musk ist dann natürlich in einer entsprechend mächtigen Stellung, also Leute dann aber auch echt zu blockieren und die halt irgendwie zu canceln da. Und das hat er wohl auch schon ein paar Mal gemacht, wenn ihm halt irgendjemand nicht passt bei der SEC, ja. Also er ist halt einfach so. Und man muss auch einfach sagen, also was man echt beobachten kann, es ist nicht nur einfach so, dass Superreiche sich nicht an Regeln halten, weil sie irgendwie nervig oder unbequem sind oder so etwas, sondern sie halten sich auch deswegen nicht dran, weil das eine Form von Machtausdruck ist. Ja, weil das sind die Momente, wo sie sich über Regeln hinwegsetzen, die für alle anderen gelten, wo sie sich und ihre Macht spüren. Ja. Und das sieht man auch zum Beispiel ganz stark bei solchen Geschichten wie Epstein, der ja einfach durch sein wahnsinniges Geld, aber auch vor allem durch sein unglaublich krasses Netzwerk in die Politik, in die Welt der Prominenten und so weiter, konnte er ja mehr oder weniger total offen seine Pädophilie ausleben, ja, die Mädels, die dort auf den öffentlichen Partys, wo dann irgendwie Bill Clinton und andere Leute, irgendwie Bundesrichter und so weiter und so fort rumliefen, ja, allen war klar, dass die minderjährig sind, ja, allen war klar, dass da irgendwie was nicht stimmt, ja, aber niemand hat was gesagt, weil sie waren alle irgendwie auch complicit und so und irgendwie war das auch das Narrativ, ja, der Epstein, der mag halt irgendwie junge Mädels so, ja, irgendwie, das war halt irgendwie so, das war halt so, das hat man so akzeptiert und ich glaube, dass es Epstein halt auch einen ganz besonderen Kick gegeben hat, nicht nur der Regelbruch selber, sondern tatsächlich auch die Macht zu haben, den Machtkick darüber zu haben, explizit für sich feststellen zu können und zeigen zu können, dass Regeln für einen nicht gelten. Und ich glaube, das gilt für Elon Musk und für Trump und so. Für diese ganzen komischen Psychopathen gilt das halt auch einfach ganz, ganz, ganz stark. Es gibt diesen,
ich meine, es ist ja auch eine schöne Definition. Frage. Mit welcher Scheiße komme ich denn noch durch?
Ja, es gibt diesen guten Spruch über den Konservatismus so als Konzept. Ja, er meinte so, Conservatism has one proposition. And it is, there must be outgroups that the law binds but does not protect, and in-groups that the law protects but does not bind. Ja, also, und das ist aber wirklich, wie unser System funktioniert. Es gibt bestimmte Gruppen, die vom Gesetz, die das Gesetz beschützt, aber nicht bindet, und es gibt bestimmte Gruppen, die das Gesetz nicht beschützt, aber bindet. Mhm. Und jeder, der halt, und je genauer du halt hinschaust, desto mehr wirst du das feststellen, dass das genau so ist, dass es genau so läuft. Und genau, und dann gibt es halt noch diesen, das wollte ich auch nochmal anbringen, es gibt halt diesen Begriff der Souveränität, ne? Also, habt ihr vielleicht schon mal alle gehört, Souveränität im Sinne von souveräne Staaten, und dieser Souveränitätsbegriff.
Ja, Herr Pro.
Wurde, Herr Dr. Pro, bitte. Dieser Souveränitätsbegriff wurde von einem Menschen namens Baudin, wurde der mehr oder weniger ziemlich genau Anfang der Neuzeit erfunden, im 17. Jahrhundert, Anfang des 17. Jahrhunderts, glaube ich, zur Zeit von Ludwig den 14., der ja dann auch sozusagen der Sonnengott war, der dann halt irgendwie den Absolutismus erfunden hat. Die Idee ist halt dahinter, dass es halt Leute gibt, die Regeln machen, ne? Und dann gibt es auch noch Leute, die aussuchen können, wer Regeln machen kann. Also das ist ganz lustig. Also es gibt dann tatsächlich diesen Begriff der Kompetenz, ne? Also Kompetenz ist die Fähigkeit, Dinge zu entscheiden, beziehungsweise Regeln zu machen. Und dann gibt es die Kompetenz, das sozusagen die Entscheiden, darüber zu entscheiden, wer wann Regeln machen kann und für wen sie gelten. Mhm. Und ein wesentlicher Teil des Souveränitätsbegriffs betrifft natürlich in einem absolutistischen System natürlich den König, ne, der ist der Souverän. Und der Souverän drückt aber seine Macht auch gerade dadurch aus, dass er über dem Gesetz steht. Also die Regeln, die der Souverän macht, gelten für ihn nicht. Und es ist nicht nur so, dass der Souverän über den Regeln steht, sondern der Souverän hat dem Volk und dem Rest des Landes immer wieder zu beweisen, dass er über den Regeln steht. Ja, also es muss auch eine praktizierte Regelübertretung geben. Es muss auch, der muss auch immer wieder klar machen, dass er über den Dingen steht, ne? Und diese Idee von Souveränität als ein Übertreten der Regel ist dann ja auch dann eben in dieser Souveränitätsdefinition von Carl Schmitt gefallen, der sagt irgendwie, souverän ist der den Ausnahmezustand ausrufen kann oder bestimmen kann. Das heißt also derjenige, der halt bestimmen kann, wann die Regeln aufhören zu gelten, ne? Also es gibt immer sozusagen das System, in dem die Regeln gelten, und dann gibt es ein Jenseits dieses Systems. Und dieses Jenseits des Systems ist halt ganz, ganz wichtig, um überhaupt so etwas wie Souveränität herzustellen und zu machen. Und da sieht man einfach diesen krassen, auch tief in uns, glaube ich, verankerten Zusammenhang zwischen Regel und Regelbefolgung und Macht. Wenn du Regeln befolgst, ja, also wenn du derjenige bist, der den Law binds, but does not protect, ja, dann bist du halt jemand, der nicht mächtig ist. Und wenn du derjenige bist, den das Law nicht bindet, aber protected, dann bist du der Mächtige. Und das ist
ein Stück weit wieder bei den Autofahrern ganz am Anfang.
Ja, genau. Und das ist dann auch so ein bisschen wie bei den Autofahrern. Also die Autofahrer sind in dem Fall dann auch sozusagen in vielerlei Hinsicht diejenigen, die über den Regeln stehen. Sie stehen natürlich nicht total über den Regeln, ne, aber wie du das ja schön ausgeführt hast, ja, die Radfahrer sind immer die Ausnahme. Die Radfahrer oder alle anderen Verkehrsteilnehmer sind diejenigen, die eigentlich gar keine Rechte haben. Mhm. Aber nur Pflichten, ja.
Genau, müssen sich an alle Gesetze halten, aber man kann sie jederzeit behandeln, wie man mag.
Genau.
Ja, das fand ich sehr spannend. Haben wir vorhin schon drüber geredet. Darum war ich jetzt nicht mehr ganz so überrascht, wie ich vorhin noch war. Aber ich fand diesen Gedanken ganz interessant, dass halt auch der Machthaber in solch einer jederzeit unter Beweis stellen muss, dass die Regeln für ihn nicht gelten. Und dass es natürlich auch sehr, sehr viele Leute gibt, die das einfach auch sehr, sehr geil finden, diese Form von Machtdemonstration. Und,
genau.
Das und war der Appeal von Trump. Ne? Das war der Appeal von Trump, genau. Wo man sich immer fragt, wieso, warum findet, ja, eben weil er es macht. Und auch dieses, ja, fuck your feelings oder dieses Selbstverständnis, ja, was ja auch sehr stark ist, was ja auch auch nicht nur die juristischen Regeln überschreiten zu können, sondern natürlich auch die Regeln von Moral, die Grenzen von Moral überschreiten zu können, die Grenzen von Anstand und so überschreiten zu können. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, dass du halt einfach ein Arschloch sein kannst, ohne dass dir irgendwer kann. Vielleicht ist das der Appeal, den viele dann so bei Leuten wie hier dem Wolf of Wall Street oder Rick Sanchez sehen.
Ja, das oder Gordon Gekko bei dem 80er-Jahre-Film Wall Street, nachdem dann, der ja eigentlich Wall Street kritisch sein wollte, aber dann eine ganze Generation junger Männer dazu animierte, halt Investmentbanker zu werden. Es ist wirklich so, dass das natürlich auch sexy ist. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie hart gewired ist bei uns im Gehirn, aber es ist natürlich sexy, Leute, die halt Regeln übertreten, Leute, die ja. Leute, die sagen so, ey, what the fuck, ey, ist mir doch egal. Also Transgression, ne? Also Dinge überschreitend zu sein.
Es braucht ja auch Regelübertreter. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch wichtig für eine Gesellschaft. Es muss Leute geben, die sich an die Regeln halten, weil ansonsten kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Aber es muss auch Leute geben, die Regeln brechen, weil sonst kann sich eine Gesellschaft nicht weiterentwickeln.
Und es ist dann ja auch wichtig, dass Leute vor allem auch die Regeln brechen, die ungerecht sind. Also Regeln, die ungerecht sind.
Ja,
also
ja.
Rosa Parks, ja, ist ja auch eine Regelbrecherin gewesen im Endeffekt, ja. Aber da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt eine andere Kategorie. Ja.
Definitiv.
Und es war eine notwendige Regelbrechung. Und genau.
Okay, ich bin jetzt...
Ich wollte jetzt nicht Rosa Parks mit Donald Trump vergleichen.
Gott, oh nein.
Oder Elon Musk. Es ist das Geilste. Hast du das damals mitgekriegt? Irgendjemand... hatte irgendwas Kritisches über Musk geschrieben und dann meinte irgendjemand so, du kannst doch nicht so etwas über einen African American sagen.
Oh Gott, ja. Nee, nicht African, sondern jemand, der aus Afrika kommt.
Nein, das war African American.
Also African American.
Das war explizit African American.
Okay.
Und ich meine, literally.
Technically
ja,
speaking.
Er ist aus Afrika, ja, und ja. Er ist Amerikaner. Du bist ja African American, ja.
Ja.
Und das ist ja Rassismus, wenn du gegen African American so etwas sagst, ja. Also.
Ja. I get your point.
Ja.
ja. Aber wenn man dem dann sagt, ja. Wahrscheinlich, sagen wir mal so, ich vermute mal, er war auch heftig in Krypto investiert.
Das habe ich nicht überprüft, aber wahrscheinlich. Gut, Max.
Ja.
Wir brauchen jetzt nicht mehr über die Ukraine reden, oder?
Oh, heute nicht mehr. Tut mir leid. Heute, ich bin jetzt ein bisschen durch.
Ja, wir haben jetzt auch eine gute Sendung gemacht.
Na, ob es eine gute Sendung war, das müssen die Hörer entscheiden. Das könnt ihr uns sagen.
Genau, ihr müsst jetzt voten. Ihr müsst jetzt bei uns voten.
Stimme jetzt ab. Die Null, kauft Krypto-Token Luna, wenn ihr für Michi seid. Oder Krypto-Token Terra. Nee. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Baut keine Scheiße. Seid keine Arschlöcher. Das ist sowas, was ich Leuten öfters mal empfehlen würde.
Auch wenn ich investiert in Krypto. Halte. Auch ganz wichtig.
Was?
Investiert in Krypto.
In Kryptoprävention. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Tschüss.